Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, hier im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus sowie an den TV-Geräten und im Internet. Ich begrüße Sie recht herzlich zur 67. Sitzung des Petitionsausschusses und Sie gestatten mir vorab noch ein paar organisatorische Hinweise. Zunächst die Corona-Hygieneregeln sind hier wie folgt. Wir halten grundsätzlich Abstand. Wenn wir uns bewegen zwischen den Stühlen oder auf den Verkehrsflächen, ist der Mundschutz entsprechend erbeten. Am Platz sitzend, auch auf den Zuschauertribünen, kann der Mundschutz am Platz sitzend abgenommen werden. Wenn Sie dann wieder aufstehen zum Ausgang oder zur Toilette, bitte entsprechend wieder aufsetzen. Die Sitzreihen für die Zuschauer sind entsprechend markiert, sodass da auch ausreichender Abstand gewahrt werden kann. Die Sitzung wird, wie bereits erwähnt, live im Parlamentsfernsehen des Deutschen Bundestages übertragen. Sie kann darüber hinaus live auf der Internetseite des Bundestages oder mit der entsprechenden App auf mobilen Endgeräten verfolgt werden. Im Anschluss an die Sitzung wird die Sendung aufgezeichnet und dauerhaft auf den Seiten des Bundestages im Internet zur Verfügung gestellt. Liebe Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, damit begrüße ich Sie sehr herzlich. Ganz besonders an dieser Stelle begrüße ich jetzt schon den Petenten der ersten Petition, Herrn Ralf Gronau, sowie seinen Begleiter, Herr Prof. Dr. Huige Lee, als Begleitung. Darüber hinaus begrüße ich vom Auswärtigen Amt Frau Ministerialdirektorin Frau Bettina Siegmund, Leiterin der Abteilung Asien-Pazifik, und Herrn Christian Plate als Leiter der EU-Sanktionspolitik. Die Zuschauerinnen und Zuschauer, die die heutige Sitzung hier besuchen, heiße ich ebenfalls herzlich willkommen. Schön, dass Sie den Weg hier in den Reichstag auf sich genommen haben. Ich möchte Sie auch bitten, auch wenn es ein spannendes Thema ist, während der Sitzung von Beifalls- oder Missfallensbekundungen jeglicher Art durch Zurufen oder Klatschen abzusehen. Ferner mache ich darauf aufmerksam, dass es nicht gestattet ist, Spruchbänder oder Transparente zu entfalten bzw. Informationsmaterial zu zeigen und zu verteilen. Abschließend noch der Hinweis, dass Sie private Film- oder Tonaufzeichnungen nicht durchführen dürfen. Bitte schalten Sie jetzt auch Ihr Mobiltelefon aus. Ich begrüße die anwesenden Vertreter der Medien und hoffe wie immer auf eine wohlwollende und gute Berichterstattung. Zur heutigen Sitzung darf ich noch kurz folgende Hinweise geben. Bei drei Fraktionen gab es Mitgliederwechsel. Von der Fraktion der FDP nehmen die Kolleginnen Güde Jensen und Nicole Bauer sowie der Kollege Alexander Kulitz an der heutigen Sitzung teil. Die Fraktion Die Linke, von dieser nehmen die Kollegin Amira Mohamed Ali sowie die Kollegen Dr. Gregor Gysi und Klaus Ernst teil. Von Bündnis 90 Die Grünen nehmen die Kollegin Margarete Bause und Renate Küderst sowie der Kollege Jürgen Trittin teil. Weitere Veränderungen sehe ich nicht. Eine entsprechende Anzahl von Ausschussmitgliedern ist dann ausgetreten. Im Kreise der Obleute ist vereinbart worden, dass sich der Sitzungsablauf an demjenigen der öffentlichen Sitzung der letzten Wahlperiode orientiert. Das bedeutet, dass zunächst der Petent, die Petentin Gelegenheit zu einem kurzen Eingangsstatement erhalten und nachfolgend die Ausschussmitglieder in mehreren, meistens zwei Runden, Gelegenheit zu Fragen an die Petenten und die Bundesregierung erhalten, wobei in der ersten Runde zunächst die Berichterstatter das Wort erhalten. Die Fragesteller bitte ich grundsätzlich von langen Eingangsstatements abzusehen und sich auf maximal zwei Fragen an den Petenten oder die Bundesregierung oder jeweils eine Frage an die Bundesregierung und eine an den Petenten zu beschränken. Die Befragten werden dann sofort direkt im Anschluss antworten. Fragen, Anmerkungen? Keine. Insbesondere die Zuschauer darf ich noch mal darauf hinweisen, dass in dieser Sitzung heute kein Votum über die Petition gefällt wird. Diese Anhörung dient vielmehr für die Abgeordneten zur tieferen Sachverhaltsaufklärung und zur Darstellung des Sachverhaltes in der Petition durch den Petenten. Ich komme nun zu der ersten für die heutige Sitzung vorgesehene Petition zum Thema Erlass eines Gesetzes zur Umsetzung des Global Magnitsky Acts. Hierzu darf ich vorab anmerken, der Petent Herr Gronau bezieht sich in seiner Begründung insbesondere auf die enormen Menschenrechtsverletzungen in der Volksrepublik China. Die Menschenrechtssituation dort muss uns sicherlich grundsätzlich Sorge bereiten. Der Petitionsausschuss sieht sich auch als Vertreter der Menschen- und Bürgerrechte überall auf der Welt. Wir wollen das Tor der Bürgerinnen und Bürger im Herz unserer parlamentarischen Demokratie sein. Folglich setzen wir uns auch weltweit für Freiheit und Demokratie ein, weshalb ich mich auch persönlich und als Vorsitzender des Ausschusses über das jetzt und hier diskutierte Anliegen freue. Entsprechend dem vereinbarten Ablauf darf ich zunächst Herrn Ralf Gronau um sein Eingangsstatement bitten. Herr Gronau, Sie haben das Wort.
Dankeschön. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Die erste Idee zu der Petition entstand nach der Verabschiedung der Resolution des Europäischen Parlaments 2019/2580-RSP im März 2019. Hierin werden die EU-Kommission und die 28 Mitgliedstaaten aufgefordert, ähnliche Gesetze wie den Magnitsky-Act zu erlassen. Diese Petition bezieht sich vordergründig auf das Land China. Sie richtet sich direkt an die Hauptverantwortlichen schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen der Kommunistischen Partei, nicht an den einzelnen Polizisten oder Gefängniswärter. Natürlich ist dieses Gesetz auch für Menschenrechtsverletzer anderer Länder anzuwenden. Opfer dieser Verfolgung durch die Kommunistische Partei Chinas sind unter anderem die Christen, die Uiguren, die Tibeter, die Anhänger der Demokratiebewegung in Hongkong und als größte Gruppe die Falun Gong-Praktizierenden. Ich selber habe zu der letztgenannten Gruppe die besten Einblicke, was die Methodik, den Umfang, die Schwere der Menschenrechtsverletzungen anbelangt. Diese buddhistische Qigong-Art zählte im Jahr 1999 ca. 70 bis 100 Millionen Anhängern und war in der Bevölkerung äußerst beliebt. Seit 21 Jahren wird die Bewegung und damit viele Millionen Menschen in ganz China auf brutalste Weise verfolgt. Hauptverantwortlicher seitens der Kommunistischen Partei Chinas ist Jiang Zemin, der damalige Staatspräsident Chinas. Mit dem Befehl zerstört ihren Ruf, ruiniert sie finanziell und vernichtet sie physisch, begann er die Verfolgung am 20. Juli 1999 mit dem Ziel der Vernichtung von Falun Gong. Die Gräueltaten gehen von Gehirnwäsche, Folter, Zwangsarbeit, Zwangsernährung bis hin zu dem staatlich angeordneten Organraub. Auch im Jahre 2020 wurden tausende unschuldige Praktizierende inhaftiert bzw. schikaniert. Die Resolution des Europäischen Parlaments von 2013 besagt, das Europäische Parlament bekundet seine tiefe Besorgnis angesichts der anhaltenden und glaubwürdigen Berichte über systematische, vom Staat gebilligte Organentnahmen an Gefangenen aus Gewissensgründen in der Volksrepublik China, die ohne Einwilligung der Betroffenen erfolgen. Unter anderem im großen Umfang an Falun Gong-Anhängern, die aufgrund ihrer religiösen Überzeugung inhaftiert sind, sowie an Angehörigen anderer religiöser und ethnischer Minderheiten. Im März 2020 veröffentlichte das China-Tribunal in London sein finales Urteil. In der langfristigen Praxis der erzwungenen Organentnahme in der Volksrepublik China waren es in der Tat Falun Gong-Praktizierende, die als Quelle, wahrscheinlich die Hauptquelle von Organen, für die erzwungene Organentnahme genutzt wurden. Als zweite Gruppe der Opfer bei dem Organraub in China nennt das China-Tribunal die Uiguren. Eine weitere aktuelle, katastrophale Menschenrechtsverletzung bahnt sich durch die Einführung des Nationalen Sicherheitsgesetzes in Hongkong an. Auch hier sind tausende Demonstranten der Willkür des chinesischen Polizeiapparates ausgesetzt, aber natürlich auch die dort lebenden Falun Gong-Praktizierenden. Viele Täter, die für die genannten Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind, treffen bereits Vorkehrungen, um sich einer strafrechtlichen Verfolgung zu entziehen und zukünftig ins Ausland zu flüchten. Der Global Magnitsky Act ist eine wirksame Methode, um dies zu verhindern. Dies ist eine wichtige Maßnahme, um die Bundesbürger von solchen Menschen zu schützen. Unsere Erwartung an die Bundesregierung und den Deutschen Bundestag ist die Verabschiedung und Anwendung des Global Magnitsky Act nach dem Vorbild von Kanada, USA, Großbritannien, Estland, Lettland und Litauen. Weitere Länder sind momentan mit der Vorbereitung einer Gesetzgebung beschäftigt. Im Rahmen dieser Petition gilt unser Dank allen für die Unterstützung der Petition sowie beispielsweise dem Weltverband der Uiguren, den Hongkong-Chinesen und den Falun Gong-Praktizierenden in Innen- und Ausland. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Gronau, für die sehr umfassenden Bericht. Als Berichterstatter der CDU-CSU-Fraktion verurteilen wir natürlich Menschenrechtsverletzungen auf das Schärfste und werden uns auch weiterhin für die Wahrung von Demokratie und der Wahrung der Menschenrechte einsetzen. Wir haben das entsprechend an vielen Stellen deutlich gemacht und müssen da, glaube ich, eine klare Position beziehen. Ich habe zwei Fragen als Berichterstatter, einmal an das Auswärtige Amt. Zunächst einmal, können grundsätzlich strukturelle, also in der Struktur des Staates festgelegte Verletzungen der Menschenrechte, der Religionsfreiheit und anderer Grund- und Freiheitsrechte in der Volksrepublik China auch an einzelnen Personen festgemacht werden? Das heißt, haben wir jetzt nur noch immer eine Art Deckmantel, ein Staat tut dies, oder haben wir auch konkrete Personen, die wir einzeln haftbar machen könnten, die ja dann auch mit einem Sanktionsregime im Sinne des Global Magnitsky Acts belegt werden könnten? Ist uns das überhaupt möglich, diese Person einzeln festzumachen? Und an den Petenten die Frage, wie Sie die bestehenden Sanktionsmöglichkeiten bewerten und welche und wieso die vielleicht nicht ausreichen bisher, dass wir quasi diese Verabschiedung des Global Magnitsky Acts bedarf. Das sind meine beiden Fragen.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich wollte zunächst mal zur Frage eines Menschenrechtssanktionsregimes Stellung nehmen. Die Bundesregierung unterstützt ja die Schaffung eines EU-Menschenrechtssanktionsregimes, also keine nationale gesetzliche Handhabe, sondern eine EU-Handhabe. Sogar eines unserer Kernziele im Rahmen der Menschenrechtspolitik, die wir während der deutschen EU-Präsidentschaft verfolgen. Wir sind da in Verhandlungen, die sehr intensiv sind. Wir versuchen, ein solches Menschenrechtssanktionsregime bis Ende deutsche Ratspräsidentschaft, also Ende des Jahres, abzuschließen. Ob das gelingt, muss man sehen, aber es ist unser festes Ziel. Es gibt Leute, die das als einen europäischen Magnitsky Act bezeichnen, also das Äquivalent zu dem Global Magnitsky Act, wie ihn die Amerikaner haben. Wir benutzen diese Bezeichnung so nicht, auch weil wir damit sagen wollen, wir machen was Eigenständiges. Und es bezieht sich eben nicht nur auf den Fall Magnitsky, sondern es soll dazu dienen, Menschenrechtsverletzungen weltweit durch EU-Sanktionen wie Einreiseverweigerungen, Einfrieren von Vermögen ahnden zu können. Da sind wir dran. Da muss dann natürlich, wenn wir dieses Regime dann haben, muss diskutiert werden, welche Fälle unter diesem neuen gesetzlichen Möglichkeiten dann tatsächlich sanktioniert werden. Zu Ihrer Frage, ist es überhaupt möglich, Einzelne hierzu, dass Menschenrechtsverletzungen an Einzelnen festzumachen? Wenn man sich das politische System Chinas anschaut, dann sieht man natürlich schon, dass da die politischen Vorgaben ganz oben in der Partei sozusagen festgelegt werden und dann stufenweise umgesetzt werden. Also es ist nicht ganz einfach, diese Frage. Man müsste das dann diskutieren. Sanktionen sind ja im Übrigen immer dazu da, Verhalten zu verändern. Es geht nicht darum, zu bestrafen. Es soll auch nicht eine strafrechtliche oder rechtliche Auseinandersetzung mit dem Geschehen ersetzen. Es geht darum, Verhalten zu verändern. Und vor diesem Hintergrund muss man sich dann genau überlegen, wen man auf die Liste setzt. Danke.
Vielen Dank, Herr Gronau.
Ich denke schon, dass es wichtig ist, möglichst schnell zu handeln. Und ob jetzt eine europäische Lösung in 6 Monaten oder 12 Monaten oder 5 Jahren greift, kann ich nicht beurteilen. Ich denke mal, der erste naheliegende Schluss wäre, dass eine deutsche Lösung da ist. Im Prinzip, man kann dem Gesetz oder der Entschließung einen x-beliebigen Namen nennen. Also wir hängen nicht an den Namen fest. Es geht nur darum, dass einzelne Straftäter, und unser persönlicher Blick ist eben sehr stark nach China gerichtet, dass die auf eine Liste kommen und denen bewusst wird, dass die nicht mehr so weitermachen können. Und ich habe auch Beispiele von Listen hier, was in Kanada, was in England, was in den USA schon beschrieben ist. Und da sind die Profile dieser Personen hinterlegt. Da steht genau drin, was sie gemacht haben. Und dann wird sich vielleicht der eine oder andere überlegen, das nicht mehr zu tun, wenn das öffentlich wird.
Vielen Dank. Für die Fraktion der SPD, Frau Kollegin Kolbe, bitte.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für Ihr Engagement an den Petenten. Ich habe eine Frage an das Auswärtige Amt und eine Frage an den Petenten. Meine Frage an das Auswärtige Amt ist, Sie sagen, dass Sie die EU-Ratspräsidentschaft für den europäischen an den Magnitsky-Act angelehnte Gesetzgebung nutzen wollen. Jetzt haben aber andere Staaten, Niederlande, Frankreich, Schweden und Dänemark in Planung nationale Gesetzgebung. Können Sie sagen, warum das Auswärtige Amt trotzdem einen gemeinsamen europäischen Ansatz weiterverfolgt, wenn doch EU-Partner hier nationale Gesetzgebung gerade in Angriff nehmen? Und an den Petenten die Frage, der Global Magnitsky Act ist ja bereits 2016 in den USA eingeführt worden und andere Staaten haben ähnliche Gesetze eingeführt. Können Sie schon was über die konkrete Wirkung sagen?
Vielen Dank, Frau Kollegin Kolbe. Für die Bundesregierung, Frau Siegmund.
Also unser Grundgesetz verpflichtet uns dazu, da wo es geht, europäisch zu handeln. Wir haben keine nationale gesetzliche Grundlage derzeit, um nationale Sanktionen zu ergreifen. Wir glauben auch, dass wir im europäischen Rahmen, so wie wir die Diskussionen interpretieren, da mit diesem Instrument, dass wir das hinkriegen werden. Wir haben ja schon andere Sanktionsregime bei Cyberangriffen gegen Terrorismus, gegen die Nutzung von Chemiewaffen. Und das Menschenrechtsregime wäre dann das vierte thematische Sanktionsregime. Das andere ist, gerade wenn Sie denken an Einreisebeschränkungen, was ja dazugehört, wenn man das nur national macht, dann kann das so leicht umgangen werden, dass das kaum sozusagen richtig durchsetzbar ist. Gleiches gilt für Einfrieren von Kapital. Also wir sehen hier schon gute Gründe, europäisch vorzugehen. Und im Übrigen heißt das Fehlen eines solchen Sanktionsregimes jetzt noch nicht, dass wir nichts tun können. Wir haben ja gerade wegen Hongkong das Auslieferungsabkommen, das deutsche Auslieferungsabkommen ausgesetzt, haben auch andere europäische Mitgliedstaaten dazu aufgefordert, dies zu tun. Frankreich hat die Ratifikation seines Rechtshilfeabkommens ausgesetzt. Also hier wird, wir haben dann auch Maßnahmen ergriffen, um den Betroffenen zu helfen, erleichterte Aufenthaltsbestimmungen für Hongkonger in Deutschland, Stipendienvergabe, natürlich immer das Thema Rüstungs- oder Export-Dual-Use-Kontrolle. In Sachen Xinjiang haben wir jetzt ein Lieferkettengesetz, was die Bundesregierung versucht hinzubekommen, was natürlich auch ein bisschen mit der Situation in Xinjiang zu tun hat. Auch da gucken wir genau an, was exportieren wir nach China, was kann oder was könnte genutzt werden, um Menschenrechtsverletzungen zu begehen. Also ich will damit sagen, die Tatsache, dass wir diesen Magnitsky Act europäisch noch nicht haben, heißt noch nicht, dass wir keine Maßnahmen ergreifen können, und wir tun das.
Vielen Dank. Herr Groner oder Herr Professor Lee, je nachdem.
Wir können es im Prinzip nur messen an der Reaktion der Kommunistischen Partei. Und was wir vor allen Dingen in Nordamerika gesehen haben, dass die empfindlich darauf reagiert haben. Es sind Namenslisten übergeben worden, zweimal im letzten Jahr, eine im Februar diesen Jahres und eine im Juli 2020, und da stehen ganz konkrete Namen drauf, und die Reaktionen der chinesischen Seite sind heftig. Das ist für uns ein Signal, dass man die wirklich trifft. Und das erzeugt ja auch eine Verbreitung innerhalb Chinas. Also ich sag mal, der normale Bürger kriegt das ja auch mit. Und wir wissen schon, dass von vielen reichen Führer der Kommunistischen Partei, die Kinder im Ausland studieren, und das erzeugt schon einen gewissen Druck auf die. Und das finden wir gut. Wir wollen ja auch grundsätzlich nicht eine negative Grundhaltung gegenüber dem chinesischen Volk erreichen. Es geht nur um die wenigen, die das tun.
Vielen Dank. Für die Fraktion der AfD, der Kollege Homer, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich an das anschließen, was auch schon gefragt worden ist, und vielleicht noch ein bisschen präzisieren. Ich darf Sie vielleicht auch, lieber Herr Gronau, bitten, noch ein bisschen besser zu artikulieren, denn zum Teil sind Ihre Worte bei mir jedenfalls in dieser Position des Saales ein bisschen verschwommen angekommen. Welche Hauptverantwortlichen der Kommunistischen Partei Chinas, die für diese schweren Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind, wurden denn bereits gegenüber Regierungen benannt, also nicht die untergeordneten kleinen Chargen, sondern haben Sie Namen von wirklich Hauptverantwortlichen, die benannt worden sind? Das wäre die erste Frage an Sie. Und die zweite Frage, die ist etwas allgemeiner gehalten. Warum, könnten Sie das uns erläutern, ist gerade die Falun Gong so hart verfolgt von der chinesischen Regierung? Das sind meine Fragen. Dankeschön.
Vielen Dank. Vielleicht ein Tipp, Herr Gronau. Wenn Sie immer gerade aussprechen als Mikro, dann sieht das nicht nur gut für die Kamera aus, ja. Weil das wird ja frontal werden Sie aufgezeichnet, sondern auch für das Mikrofon. Ich schätze das, wenn Sie mich anschauen wollen, aber das ist dann für die Akustik und die ganze Aufnahmequalität besser, wenn Sie in den Raum hineinsprechen, sozusagen ins Mikro.
Dankeschön. Vielleicht zu der ersten Frage. Ich habe hier vor mir liegen eine Information von Namen, die Mitte Juli diesen Jahres an die kanadische Regierung übergeben worden sind. Auf dieser Liste stehen 14 Personen. Und alle diese Personen sind Mitglieder im Zentralkomitee für Politik und Recht der Kommunistischen Partei sowie dem Büro 610. Das Büro 610 wurde im Jahr 1999 gegründet und 610 heißt das Datum 10. Juni 1999 und war nur dazu da, Falun Gong praktizierende ausfindig zu machen und letztendlich zu foltern und umzuerziehen. Die Person, die zuallererst genannt wird, ist Jiang Zemin, der Staatspräsident Chinas. Der ist der Hauptverantwortliche. Und dann sind 13 andere Namen, die soll ich jetzt vorlesen? Nicht. Die zweite Frage war, warum wird Falun Gong so äußerst erbittert verfolgt? Man muss jetzt einfach 21 Jahre zurückgehen und sich die Situation in China angucken. Das war eine friedliche Meditationspraxis, die von nahezu 100 Millionen Chinesen ausgeübt wurde. War friedlich, keiner von denen hatte irgendwelche politische Ambitionen, aber und gleichzeitig folgte man einem buddhistischen Glauben. Und diese Menschen, ob klein, ob groß, ob alt, ob jung, ob arm, ob reich, waren sehr beliebt in der Bevölkerung. Und das konnte die kommunistische Führung nicht ertragen, dass diese Gruppe beliebter war als ja, die kommunistische Partei, die nur mit Dingen wie Kontrolle, Überwachung, Repressionen, Korruption arbeitete. Und dann wurde diese Gruppe kurzerhand verboten und seit 1999 passiert Folgendes, wenn man die Übung im Freien macht, wenn man einen Transparent dabei hat, wenn man Flyer hat, wenn man einen Blog im Internet veröffentlicht, kommt man automatisch ins Gefängnis. Und die schlimmste Form ist eben der staatlich organisierte Organraub, von dem erfuhren wir zum ersten Mal im Jahre 2006.
Vielen Dank für diese dramatischen Schilderungen für die Fraktion der FDP. Kollegin Güdi Jensen, bitte.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Lieber Herr Gronau, vielen Dank für Ihre Petition. Ich möchte gerne zunächst zwei Fragen an die Bundesregierung, an das Auswärtige Amt richten. Die Freien Demokraten haben in der vergangenen Woche einen Magnitsky-Act angelehnten Antrag verabschiedet hier im Bundestag. Ich bin bei Ihnen, Herr Gronau, in Ihrer Einschätzung, dass entsprechende personenbezogene Sanktionen eben viel zielgerichteter gesetzt werden können. Und ich möchte Sie gerne fragen, Frau Siegmund, es gibt Berichte, auch ganz aktuelle Berichte, dass es einen ersten Draft für ein Magnitsky-Gesetz auf EU-Ebene geben soll. Und Sie haben ja dazu auch schon ein bisschen vorgetragen. Vielleicht können Sie konkreter darauf eingehen, wie denn der Umsetzungsstand ist. Und vielleicht noch darauf eingehen, dass es ja nach wie vor im Konsens entschieden werden muss, wenn solche Sanktionen verhängt werden müssen. Gibt es Bestrebungen der Bundesregierung, genau das aufzulösen? Weil genau da wäre ja dann am Ende eine Handhabe, eben nicht mehr bei Konsensus zu entscheiden, sondern vielleicht mit qualifizierter Mehrheit. Und eine zweite Frage, wie beurteilen Sie mit die Maßgaben, dass zum Beispiel das Sicherheitsgesetz in Hongkong, die Lage in Xinjiang von der fachlichen Ebene im Auswärtigen Amt deutlich härter, deutlich konsequenter beurteilt wird als zum Beispiel von der politischen Hausführung? Gibt es da Möglichkeiten, wie Sie uns vielleicht antworten könnten im Rahmen vielleicht auch, dass der Minister dort seine Meinung fachlicher Natur insofern ändert, als dass er auf die Expertinnen und Experten im Auswärtigen Amt hört?
Vielen Dank. Für die Bundesregierung, Frau Kollegin, Frau Siegmund, bitte.
Ja, vielen Dank. Zuerst zu diesem EU-Sanktionsregime. Also gab es eine politische Einigung auf Außenministerebene schon im Dezember letzten Jahres, dass man ein solches Sanktionsregime macht und auch die Eckpunkte schon dazu, was darunter fallen soll, mit welcher Art von Sanktionen zu rechnen ist. Da sind wir relativ weit. Jetzt müssen die ganzen Technikalia verabschiedet werden. Das ist jetzt in sogenannten Ratsarbeitsgruppen in Brüssel. Daran wird gearbeitet. Und wir setzen uns stark dafür ein, dass das möglichst noch unter deutscher Ratspräsidentschaft abgeschlossen wird. Ja, das muss einstimmig sozusagen einstimmig muss das als Sanktionsinstrument verabschiedet werden. Aber da wir schon mal Einstimmigkeit dazu hatten im letzten Dezember, machen wir uns eigentlich nicht so große Sorgen, dass wir das nicht kriegen können. Das werden wir wahrscheinlich hinbekommen, vielleicht ein bisschen später, aber wir werden es hinbekommen. Dann die Einzelsanktionen. Gegen ein bestimmtes Land, bestimmte Personen aus einem bestimmten Land müssen wieder in der Tat einstimmig verabschiedet werden. Das werden spannende Diskussionen werden, mit Sicherheit. Da wird man dann sehen, wie weit man kommt. Sie haben zu Recht angesprochen, wir setzen uns zum Teil dafür ein, dass wir auch in Fragen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik Mehrheitsbeschlüsse fassen können, damit wir da nicht auf der Stelle treten. Wir sehen aber andererseits auch, dass wir in vielen Fragen, gerade was China, gerade was Hongkong anbelangt, heute eine Einstimmigkeit doch haben. Wir haben drei sehr deutliche Erklärungen zu Hongkong auf Außenministerebene zu 27 verabschiedet, auch mit klarer Sprache drin. Insofern sind wir da eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir da eine gemeinsame Sicht auf die Dinge haben. Zu Ihrer Aussage, da gäbe es Diskrepanzen zwischen der Hausleitung und der Arbeitsebene. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe auch die Berichterstattung gesehen da am Wochenende. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Wir haben absolut die gleiche Sicht überall, wenn wir auf Hongkong blicken und das Sicherheitsgesetz, dass das so, wie das jetzt aufgestellt ist, die Autonomie Hongkongs, die zugestanden ist, das ganze Prinzip ein Land, zwei Systeme aushöhlen wird, dass das auch nicht im Sinne der Joint Declaration von 1984 ist. Das hat gerade Außenminister Maas dem chinesischen Außenminister vor zwei Wochen in Berlin noch mal sehr deutlich gesagt. Das ist auch in der Pressekonferenz noch mal öffentlich sehr deutlich gesagt. Also da sind wir uns eigentlich sehr einig. Gibt es überhaupt keine unterschiedliche Haltung. Da ist am Wochenende, so wie ich es gesehen habe, war es der Asylbericht möglicherweise zitiert worden. Zu dem nehmen wir jetzt nicht Stellung. Das sind interne Papiere, die dann dazu dienen sollen, für die Gerichte ihre Entscheidungen zu treffen. Aber was sozusagen hier der Blick auf Sicherheitsgesetz anbelangt, ich bin zu lang.
Ja. Völlig klar. Alles gut. Vielen Dank. Dann ist für die Fraktion Die Linke Herr Kollege Dr. Gysi an der Reihe. Bitte schön.
Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mir ist Folgendes zu Tibet erzählt worden, dass es dort ja auch harte Auseinandersetzungen gegeben hat und dass danach die chinesische Regierung den Weg gegangen ist, die Jugend zu privilegieren. Das heißt, du bekommst mit einem Zeugnis ein Studium in Peking, wo du wiederum als Pekingere Schülerin oder Schüler gar keine Chance hättest. Was mich interessiert ist, warum gehen Sie bei den Uiguren einen völlig anderen Weg? Sie privilegieren die Jugend nicht, nichts. Ist das mal erörtert worden oder gibt es dazu Erkenntnis? Das Zweite, was mich interessiert, stimmt es denn, dass am Anfang bei den Uiguren Erdogan und andere versucht haben, Einfluss zu nehmen, was wiederum dann die chinesische Seite zu unverhältnismäßigen Reaktionen bewegt hat? Und das Dritte, die Sanktionen. Besteht denn
die Chance? Zwei Fragen? Bitte? Sie haben immer nur zwei Fragen.
Aha, gut, dann lasse ich die.
Nächste Runde kommt bestimmt. Dann, das waren zwei Fragen an die Bundesregierung. Bitte schön.
Ich wollte auch noch mal sagen, heute ist Falun Gong relativ ausführlich besprochen worden, Tibet angesprochen. Also das geht auch bei uns keineswegs unter. Wir haben den vorletzten Menschenrechtsdialog bewusst in Tibet veranstaltet, um uns da noch mal genauer hinzugucken, wie sieht die Lage da aus. Und auch zu Falun Gong, das sprechen wir im Menschenrechtsdialog mit China immer wieder an, gerade die Vorwürfe der Organentnahme in den Haftanstalten. Was Umgang mit Xinjiang anbelangt, die chinesische Regierung sagt hier immer, Xinjiang ist deswegen anders, weil wir da eine reale Terrorgefahr haben. Da hat es ja auch Anschläge gegeben in Xinjiang. Also bewerten Sie da die Vorkommnisse in diesem Landesteil ganz anders, sagen ja auch nach außen, das, was wir da machen, ist Terrorismusbekämpfung. Das können wir so absolut nicht akzeptieren. Also jede Form von Terrorismusbekämpfung muss sich natürlich an Recht und Gesetz und vor allen Dingen an Menschenrechte halten. Und die Art und Weise, wie ich umgehe mit Minderheiten und deren kulturellen Rechten, die führt zum Teil auch dazu, dass ich da Unzufriedenheit in bestimmten Landesteilen schüre. Also wir fordern immer wieder dazu auf, auch kulturelle Rechte zu achten, ob es in Tibet ist, ob es in Xinjiang ist, ob es jetzt möglicherweise auch in der inneren Mongolei ist. Das ist ein Prinzip, was auch dazu führt, hier die Zufriedenheit der Bevölkerung zu erhalten. Aber für Xinjiang, für was da vor sich geht, gibt es keine Rechtfertigung aus unserer Sicht. Und wir sprechen das sehr kritisch an.
Vielen Dank. Dann in dieser ersten Runde Frau Kollegin Bause, bitte, von Bündnis 90 Die Grünen.
Danke, Herr Vorsitzender, und herzlichen Dank an Sie, Herr Gronau, für diese Initiative und Dank auch an Ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Und die große Unterstützung zeigt ja auch die Relevanz dieser politischen Forderung, ein individuelles Sanktionsregime zu etablieren. Wir als Grüne Fraktion unterstützen diese Initiative, bevorzugen auch eine europäische Lösung, aber wir wissen es aus vielen anderen europäischen Lösungen, dass das meistens der Weg ist, Dinge in die Länge zu ziehen. Und deswegen glaube ich, dass wir zweigleisig fahren müssen, dass wir auf nationaler Ebene aktiv werden müssen, um auch dann eine Lösung auf europäischer Ebene hinzubekommen. Meine Frage an die Bundesregierung ist, Sie haben gerade schon zum Verfahrensstand Auskunft gegeben. Es gibt ja nun ein Konzeptpapier dazu des Europäischen Auswärtigen Dienstes. Das wird dem Bundestag aber nicht zur Verfügung gestellt. Könnten Sie uns sagen, warum das so ist? Und Sie haben gesagt, also Sie hoffen, dass das auf einem guten Weg ist und dass man das im Rahmen noch der Ratspräsidentschaft hinbekommt. Wo liegen denn die Probleme? Wo sind die Hürden? Welche EU-Mitgliedsländer sind da noch nicht so überzeugt oder versuchen gar, das Ganze auszubremsen?
Vielen Dank. Frau Siegmund noch mal, beziehungsweise Herr Plate, nachdem wir sich einteilen.
Also es gibt ja da rechtliche Vorgaben, Zusammenarbeit, Bundesregierung, Bundestag. Wir hoffen, dass wir uns da immer dran halten. Wir versuchen jedenfalls bei allem, was wir europapolitisch tun, in Brüssel so transparent wie möglich vorzugehen. So viel ich weiß, sind da derzeit Zwischenstände. Da gibt es Papiere, das ist aber alles Zwischenstand, den wir bislang noch nicht geteilt haben. Wollen Sie noch was dazu sagen? Vielleicht Herr Platt.
Gerne. Also es ist tatsächlich so, dass im Moment diese Papiere noch in der Abstimmung sind. Wir sind jetzt eben gerade bei der Ausarbeitung der Rechtsakte und das ist eben ein Zwischenstand, den wir im Moment haben, was die Verhandlungen angeht.
Und ich will da jetzt, da wir da noch voll in der Beratung sind und viele noch Fragen haben zu klären, ist es auch zu früh, jetzt zu sagen, hier blockiert einer oder hier, da kommen wir nicht hin. Wir haben alle Hoffnung, dass wir ein solches Menschenrechtssanktionsregime haben werden, in nicht allzu langer Zeit, und zwar einstimmig verabschiedet.
Vielen Dank. Damit ist die erste Runde absolviert und wir kommen zur zweiten Runde. Für die Unionsfraktion Frau Kollegin Dr. Ludwig, bitte.
Vielen Dank. Ich würde gern noch mal zurückkommen zu dem Thema Unternehmen, Unternehmensbeteiligung. Sie hatten das ja auch angesprochen mit einer möglichen Einflussnahme auch in Europa. Da geht auch meine Frage hin. Wir wissen ja, dass in China es ein Score-System gibt, was auch für Unternehmen gilt, und zwar nicht nur für chinesische, sondern auch für Unternehmensbeteiligung in China selbst. Über dieses Score-System hinaus ist es seit längerer Zeit Usus, dass in Aufsichtsräten mindestens ein Politkommissar sitzt, auch in Unternehmensbeteiligungen mit deutschen Unternehmen. Meine Frage geht jetzt an die Bundesregierung dahingehend, ob Ihnen Fälle der Einflussnahme hier in Deutschland diesbezüglich bekannt sind, sprich bei Unternehmensbeteiligungen, wo chinesische Unternehmen beteiligt sind, dass auch da mittlerweile darauf gedrungen wird, dass mindestens ein chinesischer Politkommissar da drin sitzt. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist von der anderen Perspektive her betrachtet, welche Konsequenzen hätte ein allgemeines Verbot von Investitionen in Deutschland auf den Export Deutschlands in entsprechende Länder? Wie ist da die Abwägung in Ihrem Ministerium? Danke.
Vielen Dank. Das Auswärtige Amt, bitte.
Ja, vielen Dank. Mit der ersten Frage spielen Sie, glaube ich, an auf die Parteizellen in Unternehmen. Da gibt es Anweisungen, dass in sowohl Privatunternehmen, Staatsunternehmen sind sowieso mit Parteileuten sozusagen besetzt, aber auch in Privatunternehmen, in chinesischen, aber eben auch in ausländischen Unternehmen Parteizellen gegründet werden sollen oder gegründet sind. Und man muss davon ausgehen, dass das auch in chinesischen Investitionen oder Unternehmen mit chinesischer Beteiligung in unseren Ländern der Fall ist, dass hier möglicherweise Leute, die der Kommunistischen Partei Chinas angehören, hier auch tätig sind. Die tun das nicht immer offenlegen. Zum Teil wird es offengelegt, zum Teil wird es nicht offengelegt. Aber nach allem, was wir aus China sehen, lesen, wissen, müssen wir davon ausgehen, dass wir hier dass es hier sozusagen Parteistrukturen in den Unternehmen gibt, selbst auch in denen, die in Deutschland investiert sind. Was jetzt die Frage, die Sie stellen, Investitionen einschränken in Deutschland. Also wir profitieren von chinesischen Investitionen in Deutschland. Umgekehrt investieren wir ja auch sehr viel in China. Der europäische Markt für Investitionen ist der offenste der Welt. Wir haben aber in den letzten Jahren qua Außenwirtschaftsverordnung die Investitionskontrolle verstärkt, gerade da, wo es um kritische Infrastruktur geht, wo es um sicherheitsrelevante Investitionen geht, für alle Länder. Das ist also, wie man so schön auf Englisch sagt, country agnostic. Aber da haben wir uns auch zum Teil chinesische Investitionen genauer angeschaut in Deutschland und da Auflagen gemacht, bevor diese Investitionen zustande kommen. Am 11. Oktober, soviel ich weiß, wird das europäische Investitionsverordnung in Kraft treten, wo wir dann auch europaweit uns Investitionen aus Nicht-EU-Staaten sehr viel genauer anschauen können und auch unter dem Aspekt Reziprozität, unter dem Aspekt, wer ist der Eigentümer.
Vielen Dank. Frau Kollegin Kolbe für die Fraktion der SPD, bitte.
Ja, eine Frage an den Petenten. Sie haben selber gesagt, dass die Resolution des EU-Parlaments Sie quasi sozusagen motiviert hat, diese Petition zu stellen. Aber würden Sie nicht auch sagen, dass eigentlich ein europäischer Act, der gemeinsam zum gemeinsamen Agieren nicht der effektivere und deutlich bevorzugende Weg wäre? Das, die Frage hätte ich an Sie und an das Auswärtige Amt noch. Die Frage, es gab ja auch ein Schreiben des Abgeordneten Frank Schwabe und weitere Bundestagsabgeordnete, die auf eine europäische Regelung, und zwar zügig im Rahmen der Ratspräsidentschaft, abzielt. Haben Sie darauf schon reagiert? Und wenn ja, in welcher Form?
Vielen Dank. Herr Gronau, bitte.
Ja, wenn morgen eine europäische Lösung greifen würde, dann wäre es ja wunderbar. Aber die Realität, die wir gesehen haben, es hängt auch mit der Einflussnahme der chinesischen Regierung auf einzelne kleinere Länder, wo starke Abhängigkeiten da sind. Und die können immer eine europäische Lösung torpedieren, selbst wenn jetzt ein allgemeiner Gesetzesrahmen definiert ist. Muss man ja im späteren Zuge dann Namen auf diese Liste setzen. Auch da wird es einen sehr, sehr zähen Prozess geben, ist meine persönliche Einschätzung. Darum, es gibt ja Beispiele auch in Europa, Frankreich, Schweden, Dänemark, Niederlande, die wollen eigentlich alle nationale Lösungen anstreben. Aus den Gründen, denke ich mal.
Vielen Dank. Das Auswärtige Amt, bitte. Frau Siegmund.
Ja, also das Schreiben höre ich, das haben wir beantwortet. Und genauso, wie ich es Ihnen jetzt immer geschildert habe, dass wir uns sehr dafür einsetzen, so ein europäisches Sanktionsregime zu haben, dass wir Hoffnung haben, das unter deutscher Ratspräsidentschaft noch abschließen zu können. Wenn nicht, dann kurz danach. Aber wir sehen da auch gute Fortschritte. Und alle sind sich einig, dass wir es haben wollen. Nochmal dann zur Frage konkrete Sanktionen. Also ich will noch mal betonen, man möchte ja damit eine Verhaltensänderung erreichen. Das ist das Ziel. Und wir haben hier, wenn man sich heute anschaut, heute findet ja diese Videokonferenz statt mit der chinesischen Seite, dann sagt der BDI-Präsident, also der Umgang mit gesellschaftlichen Fragen in China, Xinjiang, Hongkong, ist das größte Hindernis für die Vertiefung der Beziehungen. Dann kann man sehen, dass auch wie die China-Debatte in Deutschland sich doch verändert hat über den vergangenen Jahr. Und dann kann man sich die Frage stellen, ob sowas nicht eben auch einen großen Einfluss hat, solche Äußerungen, um eine Verhaltensänderung zu erwirken. Wir glauben jedenfalls, dass auch ohne Sanktionen der offene politische Dialog, offen, nicht öffentlich und öffentlich, dass er durchaus etwas bewirken kann in Sachen Verhaltensänderung.
Vielen Dank. Dazu wollen wir heute zumindest beitragen. Herr Hohmann, bitte.
Ja, vielen Dank.
Für die Fraktion
der AfD. Ich möchte noch einmal auf meine erste Frage zu sprechen kommen. Sie hatten, Herr Gronau, einen Namen genannt, und ich möchte Sie einfach bitten, fürs Protokoll die restlichen 13, die Sie offensichtlich vorliegen haben, dann in Ihrer Antwort auch zu nennen. Und das ist nur praktisch die Ergänzung für die erste Runde. Und jetzt in der zweiten Runde möchte ich die Frage stellen, sowohl an Sie und auch an die Regierung. Welche eindeutigen Belege gibt es denn für den Vorwurf der erzwungenen Organentnahme? Das steht hier ständig im Raum, aber ich würde da, wenn es geht, einfach etwas mehr Konkretion haben. Dankeschön.
Vielen Dank. Bitte schön, Herr Professor Lee.
Genau, Herr Kronach hat mich gebeten, diese Liste zu lesen, weil das sind ja chinesische Namen, die sind nicht alle einfach. Also an erster Stelle steht Jiang Zemin, der war ehemaliger Staatschef und früher Vorsitzender der Kommunistischen Partei Chinas. Und der zweite ist Luo Gan, der war der ehemalige Mitglied der Zentralkomitee für Politik und Recht. Und dann Herr Liu Jing, der war ehemaliger Leiter des Büros 610. Und dann Zhou Yongkang, der war der ehemalige Minister für öffentliche Sicherheit und früher Parteisekretär des Zentralkomitees für Politik und Recht. Dann noch Bo Xilai, ehemaliger Gouverneur der Provinz Liaoning und früher Parteichef von Chongqing. Li Lanqing, ehemaliger Teamleader des Büro 610. Wu Guangzheng, der ehemalige Parteichef von Provinz Shandong, Li Dongsheng, ehemaliger Vizeminister für öffentliche Sicherheit und früher Leiter des Büros 610, Chiang Wei, ehemaliger Parteichef der Provinz Jiangxi, Huang Jiefu, der ehemalige Gesundheitsminister, also eigentlich ist er Vizegesundheitsminister, Zheng Shushen. Der ist auf Leber und Galle spezialisierter Chirurg und früher Vorsitzender der Anti-Sekten-Vereinigung der Provinz Zhejiang. Dann noch Wang Lijun, der war der ehemalige Leiter des Sicherheitsabteilungs Chongqing und früher Vizebürgermeister von Chongqing. Der ist eine Schlüsselfigur in der Entnahme von Organen von unschuldigen Menschen. Er hat einen Preis bekommen für seine Transplantationsforschung. Er hat selber in seiner Preisrede gesagt, er hat mehrere tausend Experimente durchgeführt. Und zu der Zeit gab es in China keine andere, also die offizielle Quelle ist nur Hinrichtung. Er war Parteichef, Polizeichef von einer Stadt Jingdu mit 3 Millionen Einwohnern. Das heißt, maximale zur Verfügung stehende, zu Tod verurteilte Gefangene kann niemals mehr als Hunderte sein in seinem Untersuchungszeitraum. Er hat aber mehrere Tausende Experimente durchgeführt für Organtransplantation. Dann der Arzt, der mit ihm kooperiert, hat indirekt zugegeben, dass Teil der Organe von Falun Gong stammen. Also das ist eine Schlüsselfigur. Dann noch zwei Namen noch. Zhang Chaoying, der war ehemaliger Präsident der Arbeitslager Ma Sanjia in der Provinz Liaoning. Ma Sanjia ist sehr bekannt für Zwangsarbeit und Tod unter Folter. Und dann Jiang Chunwang, der früher Minister für Staatssicherheit. Dankeschön.
Vielen Dank. Das Auswärtige Amt, die Frage nach den Belegen für die Organennahmen.
Vielen Dank. Die chinesische Regierung gibt an, dass viele transplantierten Organe in China von Hingerichteten stammen. Also das ist unstrittig. Sie haben sogar vor ein paar Jahren mitgeteilt, dass Sie die Abhängigkeit von Organen von Hingerichteten verringern wollen für Ihre eigenen Transplantationen, weil das dem Ansehen Chinas in der Welt schade. Also das eine ist unstrittig. Ob es jetzt aber gezielte Organentnahme gibt, sozusagen an Hingerichteten der Falun Gong oder sogar spezielle sozusagen Einrichtungen, wo das dann gemacht wird, dafür gibt es auch nach Ansicht von Amnesty International keine gesicherten Beweise. Aber wie gesagt, der Obersatz gilt, Organtransplantation, diese Organe stammen oftmals, meistens von Hingerichteten.
Vielen Dank. In der nächsten Runde können Sie beantworten. Kollegin Güdi-Jensen für die Fraktion. Eine Nachfrage, war noch was offen?
Ja, ich denke, Sie haben jetzt noch nicht ganz konkret gesagt, welche Belege Sie für diese Entnahme haben. Wenn Sie da vielleicht noch mal einsteigen können. Also,
er hat ja die Liste erwähnt und hat doch den Doktor benannt. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Deswegen würde ich jetzt Frau Kollegin Güdi-Jensen das Wort geben und vielleicht kann er die Antwort mit einbauen in der nächsten Runde entsprechend.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde noch mal an das Auswärtige Amt konkreter nachfragen wollen. Sie sprachen an, wir sind guten Willens und hoffen, dass das spätestens dann kurze Zeit nach Ende der Ratspräsidentschaft der Bundesrepublik möglicherweise ein Magnitsky-Regime geben könnte. Noch mal die Nachfrage, plant denn die Bundesregierung, sollte das nicht der Fall sein? Und da müsste man ja zumindest auch mit kalkulieren, dass dann mit gutem Beispiel vorangegangen wird und auf nationaler Ebene entsprechende Regelungen getroffen werden. Das gibt es ja auch an anderen Stellen. Und ganz konkret, sollte es so ein Sanktionsregime auf europäischer Ebene geben? Ich hatte gerade den Konsens angesprochen, der dort nötig ist, mit dem Sie ja auch sagten, Frau Siegmund, dass Sie damit rechnen. Wenn das nicht der Fall ist, ist vorgesehen, dass zumindest dann das Verhängen von konkreten Sanktionen mit Mehrheit und nicht im Konsens gefällt wird, weil da liegt ja wahrscheinlich der Teufel im Detail.
Frau Siegmund?
Also mir ist gegenwärtig nicht bekannt, dass wir planen, ein nationales Sanktionsgesetz zu verabschieden, weil, wie gesagt, es sieht alles danach aus, als ob wir dieses europäische Sanktionsregelung bekommen. Wir haben ja, wie gesagt, schon drei andere thematische Sanktionsregime. Wir hätten dann noch ein Menschenrechtssanktionsregime. Wir haben derzeit keinen Anlass zu zweifeln, dass wir das früher oder etwas später hinbekommen werden. Jetzt noch mal die Frage, wie komme ich dann zur konkreten Sanktion? Machen wir das einstimmig? Machen wir das mit qualifizierter Mehrheit? Also wir sehen immer bei den heiklen Politikbereichen, wenn da versucht wird, mit qualifizierter Mehrheit etwas zu machen, dass wir dann nicht unbedingt sozusagen dazu kommen, dass sich alle daran halten. Also ist das Ziel schon immer, das einstimmig zu machen. Und gerade Sanktionsregelungen sind, wenn ich recht informiert bin, immer einstimmig, sind bislang immer einstimmig gemacht worden. Das heißt, da stehen uns mit Sicherheit, wenn es dann soweit ist, dass wir über Einzelsanktionen nach diesem neuen Regime dann verhandeln müssen, schwierige Diskussionen vor, mit Sicherheit. Aber erstmal einstimmig.
Vielen Dank für die Fraktion Die Linke. Herr Kollege Dr. Gysi wieder.
Ja, was mich interessiert, reagiert denn die chinesische Seite auf die Sanktionsandrohungen? Sind Sie denn bereit, Ihre Politik zu ändern oder nehmen Sie lieber Sanktionen in Kauf, weil Sie die Form der Sicherung Ihrer Macht bewahren wollen?
Und noch eine Frage? Ja. Gut. Frau Siegmund, bitte.
Also man sieht ja schon, gerade was jetzt, also ich fange mal mit Xinjiang an. dass sie doch die Öffentlichkeit, die es zum Glück gegeben hat, zu den Maßnahmen in Xinjiang, sie so weit unter Druck gesetzt hat, dass sie da jetzt aktiv zu Stellung nehmen. Es ist immer noch nicht so, dass wir tatsächlich einen Besuch der VN-Menschenrechtskommissarin in Xinjiang gehabt hätten. Jetzt kommt Corona dazu, aber wir brauchen mal eine unabhängige Beobachtermission der Vereinten Nationen, um hier feststellen zu können, was ist die Lage vor Ort. Nach Angaben der chinesischen Regierung sind die Maßnahmen ja grosso modo beendet, erfolgreich und beendet. Aber das muss man sich erst mal anschauen, ob das der Fall ist. Aber man sieht, dass sie hier durch die Öffentlichkeit, die richtigerweise und sehr gut erzeugt worden ist, unter Druck gesetzt worden sind, was schon mal gut ist. Hongkong, wie gesagt, ist jetzt auch ein ständiges Thema, wird überall angesprochen, weil hier geht es neben den Freiheiten für diese Stadt, die rechtlich zugestanden sind und Einzelschicksalen natürlich, geht es auch darum, inwieweit wir darauf vertrauen können, dass China seinen internationalen Verpflichtungen nachkommt. Und diese Diskussion, kommt es seinen internationalen Verpflichtungen nach, die spielt auch in andere aktuelle Politikbereiche mit hinein. Und insofern, und wir machen das da auch immer deutlich, ja, um was es hier, was hier eigentlich auf dem Spiel steht. Und wir haben schon den Eindruck, dass diese Diskussion, wie sie jetzt nicht nur aus Deutschland, auch aus anderen EU-Mitgliedstaaten kommt, dass das anfängt, da anzukommen in Peking.
Vielen Dank. Die letzte Frage stellt die Kollegin Bause von der Fraktion Bündnis 90 Grünen.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne da noch mal einhaken auf Ihre Antwort auf die Frage der Kollegin Jensen, wie mit sozusagen welchen Mehrheiten über Sanktionen dann entschieden wird. Das halte ich tatsächlich für den Knackpunkt. Wenn ein entsprechendes Sanktionsregime tatsächlich auf Einstimmigkeit setzt, bezweifle ich die Wirkung dieses Regimes. Wir sehen es ja auch in anderen Bereichen, dass dann jedes Land Vetomöglichkeiten hat. Deswegen würde ich ganz gerne da noch mal nachhaken. Ist tatsächlich das Ziel der europäischen Initiative, dass Sanktionen, dass über die Entscheidung von Sanktionen mit Einstimmigkeit oder dass darüber Einstimmigkeit bestehen muss? Und warum engagieren Sie sich nicht für einen Mehrheitsentscheid, der tatsächlich eine viel größere Wirkung entfalten würde?
Nur diese Frage? Okay, dann das Auswärtige Amt, Frau Siegmund.
Also es ist mal diskutiert worden im Zusammenhang mit Sanktionen, ob man das mit qualifizierter Mehrheit machen könnte, zum Beispiel bei Verstoßen gegen die Chemiewaffenkonvention. Das ist aber gescheitert. Das hat man nicht hinbekommen. Also insofern ist es, so wünschenswert es zum Teil wäre, für schnelle Entscheidungen wahrscheinlich nicht sehr realistisch, dass wir das hinkriegen mit qualifizierter Mehrheit. Wir werden da eher im Bereich der Einstimmigkeit landen. Das wird schwierig. Aber wenn man sich anschaut, die Europäische Union hat eine ganze Reihe von Sanktionen schon verhängt. Unter den thematischen Sanktionsmöglichkeiten, Chemiewaffen, Terrorismus. Aber wir haben ja auch Sonderregime gegen einzelne Länder wie Nordkorea, Myanmar, Belarus. Also wir kommen da schon hin, aber die Diskussionen sind halt dann sehr intensiv, müssen auch mit guten Gründen geführt werden. Aber wenn ich da mit qualifizierter Mehrheit mache und sich nicht alle dran halten, dann kann das so einfach umgangen werden, dass das auch kein gutes Signal ist.
Vielen Dank. Damit sind wir am Ende dieser ersten Petition der heutigen öffentlichen Beratung angekommen. Ich möchte Ihnen, Herr Gronau und Herr Lee, noch recht herzlich danken. Sie haben natürlich noch Möglichkeit, Unterlagen nachzureichen, auch für die Bearbeitung in der Akte. Darauf will ich Sie recht herzlich nochmal hinweisen, gerade was die Frage von Belegen angeht. Die Berichterstatter werden sich die Akten und die Unterlagen jetzt in Ruhe anschauen, auch die heutige Anhörung mit Frau Siegmund und die Stellungnahme des Auswärtigen Amtes einholen. Und deswegen kommen da alle Gedanken auch nochmal zu den entsprechenden Berichterstattern.
Ich möchte nicht unhöflich sein, aber darf ich eine Minute noch zu Ende reden mit dieser Organentnahmegeschichte?
Ich würde das mal genehmigen, weil Sie einen sehr unterrepräsentierten Anteil von Redezeit hatten.
Ja, okay. Dankeschön. Es ist wahr, wie Frau Siegmund schon gesagt hat, also in China werden zu Tod verurteilte Gefangene zur Organentnahme genommen. Ja, das ist auch von der chinesischen Seite bestätigt. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt. die Transplantationen in China ist einfach viel zu hoch, die Anzahl, um mit gefangenen Organen zu erklären. Daher, es müssen noch eine andere geheime Organbank geben. Und wer kann das sein? Das kann nur politische Gefangene, gewisse Gefangene sein. Und es gibt auch indirekte Evidence dafür, dass tatsächlich so ist. Der eine Fall ist der Polizeichef Wang Lijun, der Transplantationsforschung macht. Ja, dass der Arzt, der beteiligte Arzt, hatte indirekt schon zugegeben, Teil der Organe sind von Falun Gong. Herr Gutmann hatte in Xinjiang sehr früh schon Untersuchungen durchgeführt. Dort wurden Uiguren getötet für Organe. Das sind indirekte Evidence, ja, aber kann man immer noch nicht sagen, dass es wirklich so ist. Dann haben wir doch direkte Nachweise gefunden in chinesischen Publikationen, in medizinischen Zeitschriften. Darin sind ein paar konkrete Beispiele, die erste beschreiben, dass sie Organe entnehmen. Aber unbewusst, wenn man das genau liest, es ist ganz klar, die sogenannte Organspende ist weder Hirntod noch Herztod. Die erste hat mit Kaliumlösungen Herzstillstand induziert und dann das Herz entnommen. Also das ist Töten fürs Organe. Dafür gibt es klar Beweise. Teilweise haben wir schon publiziert. Da gibt es noch weitere Beweise in der Vorbereitung zur Publikation. Es ist aber stimmt, wir können immer noch nicht beweisen, dass diese Organe, also wir können nicht zuordnen, ob das wirklich von Falun Gong oder zu Uiguren. Dafür aufzuklären, braucht aber einen großen Rahmen. Einen endgültigen Beweis kann man liefern in Zukunft, wenn wir die Organe von Organtouristen, zum Beispiel aus Deutschland, die Organe mit den Opfern oder mit den Familien, die DNAs, abgleichen. Ja, dann können wir definitiv sagen, diese Organe sind von diesem Opfer. Aber dafür brauchen wir einen großen Rahmen. Zurzeit ist es nicht möglich. Auch in Deutschland muss man eine Ausnahmegenehmigung haben, weil die Patienten, wenn sie zugeben, dass sie Organe in China bekommen haben, geht das als ein Verbrechen. Also für die müssen eine Amnestie, sodass sie mitmachen. Aber das ist möglich, ja? Eine Biobank zu generieren für die Transplantate und sowohl die Opferfamilie. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Lee, auch vielen Dank für den Einsatz für diese menschenrechtliche Situation und alles Gute Ihnen weiterhin. Ich komme damit zur Unterbrechung der Sitzung. Wir rufen um 13.05 Uhr die zweite Petition des heutigen Tages auf. Die Zuschauer bitte ich zügig, die Plätze zu verlassen und den nachfolgenden Besuchern entsprechend die Möglichkeit zu geben, Platz zu nehmen. Der Versorgungswagen wird um 13.30 Uhr hier sein, das möchte ich noch informativ sagen. Frau Siegmund, Herr Plate, vielen Dank für Ihr Kommen und auf Wiedersehen. Auch Herrn Lee und Herrn Groner natürlich. Auf Wiedersehen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die unterbrochene Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Thema der zweiten Petition für die heutige Sitzung lautet CO2-Kennzeichnung von Lebensmitteln. Dazu heiße ich herzlich willkommen den Petenten, Herrn Tobias Golf von der Firma Oatly Germany GmbH. Er wird begleitet von Professor Dr. Achim Spiller. Darüber hinaus begrüße ich an dieser Stelle den parlamentarischen Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Herrn Uwe Feiler. Er wird begleitet vom Referenten für Klimaschutz und Nachhaltigkeit, Täuber. Ich darf vorab noch mal darauf hinweisen, auf unsere Corona-Hygienemaßnahmen Abstand halten und die Maske tragen, wenn man nicht am Platz sitzt, insbesondere für die neu hinzugekommenen Besuchern. Darf ich darauf hinweisen, dass die Sitzung live im Parlamentsfernsehen verfolgt werden kann. Sie wird aufgezeichnet und ist dann dauerhaft auf den Seiten des Bundestages zur Verfügung. Zunächst hat der Petent Gelegenheit für ein kurzes Eingangsstatement, nachfolgend die Ausschussmitglieder in mehreren Runden Fragen zu stellen. Herr Staatssekretär Feiler möchte ich bitten, oder Herrn Petenten, je nachdem, an wen die Fragen gerichtet sind, unmittelbar zu antworten. Als Orientierung gilt ja jeweils eine Minute. Von Beifalls- und Missfallensbekundungen bin ich abzusehen. Das Zeigen von Transparenten, Spruchbändern, das Verteilen von Informationsmaterialien oder Ähnliches ist nicht gestattet. Ähnliches gilt für private Film- und Tonaufzeichnungen. Nach diesen kurzen Vorbemerkungen lassen wir noch eins erwähnen. Der Ausschuss ist aufgrund der Corona-Maßnahmen nicht vollzählig hier präsent. Wir haben uns, damit wir den Abstand halten können und die Sitzungen durchführen können, auf eine entsprechende reduzierte Anzahl verständigt. Das nur als Hinweis, nicht, dass Sie meinen, der Ausschuss hätte kein Interesse an dem Thema oder die Öffentlichkeit. Nach diesen kurzen Vorinformationen gebe ich jetzt Herrn Goy das Wort für sein kurzes Eingangsstatement. Bitte schön. Ja, der rote Punkt.
Ah, ja, jetzt, ja.
Und am besten direkt so gerade rein sprechen, dann hören wir Sie gut und die Kamera kann Sie gut aufnehmen.
Das kriegen wir hin. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, Abgeordnete des Deutschen Bundestages und Vertreterin der Bundesregierung, vielen Dank, dass ich heute die Möglichkeit habe, stellvertretend für alle Unterzeichnerinnen und Unterstützerinnen unsere Petition mit Ihnen zu diskutieren. Vielen Dank auch an Herrn Professor Dr. Spiller, dass Sie heute hier als Experte im Bereich der Lebensmittelkennzeichnung an meiner Seite sind. Angesichts einer existenziellen Klimakrise wissen wir alle, dass wir noch nicht ausreichend handeln. Jetzt, wo wir gerade versuchen, alle Teile der Gesellschaft für den Kampf gegen den Klimawandel zu mobilisieren, wird es unserer Meinung nach höchste Zeit, den Fokus auf einen riesigen Hebel zu legen, den unter anderem das Klimapaket der Bundesregierung bisher fast völlig außer Acht gelassen hat, die Lebensmittelindustrie. Den wenigsten Menschen ist bewusst, dass das Lebensmittelsystem für 25% aller globalen Emissionen verantwortlich ist. Das sind mehr CO2-Emissionen, als alle Züge, Flugzeuge, Autos und Schiffe der Welt zusammen verursachen. Es ist klar, dass unsere Lebensmittelwahl, die Lebensmittelwahl von 83 Millionen Menschen, einen massiven Einfluss auf den CO2-Fußabdruck unseres Landes hat. Aber wie können wir klimafreundlicher essen, wenn wir nicht wissen, wie? Wir sind hier im Namen von 57.000 PetitionsunterzeichnerInnen, die wissen wollen, wie hoch die Klimakosten der Lebensmittel sind, die sie einkaufen. 77% der VerbraucherInnen und sogar 81% der SchülerInnen wünschen sich von uns, der Lebensmittelindustrie, mehr Informationen zur Umweltbelastung der Produkte. Wir brauchen alle Teile der Gesellschaft, um die Klimakrise abzuwenden. Das betonen Sie als Politikerin regelmäßig. Dafür müssen wir jetzt die Grundlage schaffen, damit VerbraucherInnen die benötigte Transparenz erhalten und schließlich klimabewusste Kaufentscheidungen treffen können. Am 21. August übergab der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz an das BMEL ein Gutachten für einen nachhaltigen Umbau der Ernährungspolitik. Darin fordert der Beirat ein fundamentales Neudenken unserer Landwirtschafts- und Ernährungspolitik sowie ein stärkeres Eingreifen des Staates. Nicht etwa, um die Bürgerinnen zu bevormunden, sondern ihnen viel mehr Informationen zur Verfügung zu stellen, damit wir bewusstere und nachhaltigere Entscheidungen in Bezug auf unsere Ernährung treffen können. In diesem Zusammenhang fordert der WBAE unter anderem verbindliche CO2-Angaben auf Lebensmittelverpackungen. Also genau so, was wir auch hier mit der Petition fordern. Und tatsächlich gibt es auch jetzt schon einige Unternehmen, die den CO2-Fußabdruck ihrer Produkte messen und freiwillig offenlegen. Neben Oatly unterstützen bekannte Unternehmen wie Frosta, die Rügenwalder Mühle, Vegans, Mai-Müsli, Fritz Cola, Freche Freunde, Develey, Upfield und auch Nestlé Deutschland unsere Forderung und zeigen öffentlich ihre Bereitschaft, diesen Schritt zu gehen. Auch der internationale Lebensmittelhersteller Unilever hat kürzlich angekündigt, seine Produkte kennzeichnen zu wollen. Wir gehen stark davon aus, dass die Liste der aufgeführten Unternehmen nicht vollständig ist und schon bald immer mehr Firmen ihre Produkte kennzeichnen werden. Die Frage ist halt jetzt nur, wie. Kurz und einfach gesagt, es ist möglich und auch der Wille aus Industrie und Gesellschaft ist da. Was uns jetzt noch fehlt, ist eine konkrete Verpflichtung für alle und ein Standard für die Umsetzung. Wir brauchen also ein Gesetz. Schließlich kennzeichnen wir per Gesetz Lebensmittel mit ihren Nährwerten, um unsere Gesundheit zu schützen. Warum also nicht auch, um die Gesundheit unseres Planeten zu schützen? Aus unserer Sicht haben die Verbraucherinnen ein Recht darauf, ihren Klimaeinfluss zu kennen und besser verstehen zu können und letztendlich sich und Folgegenerationen vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Unsere Forderung an den Petitionsausschuss. Wir fordern eine verpflichtende Kennzeichnung mit dem absoluten CO2-E-Fußabdruck auf Lebensmittelverpackungen in Deutschland. Warum ist das so wichtig? Damit Verbraucherinnen die Möglichkeit haben, klimabewusstere Einkaufsentscheidungen treffen zu können und damit ihren individuellen Beitrag zur Reduktion ihres CO2-Ausstoßes zu leisten. Zweitens, dies wird eine Initialzündung sein. Zukünftig muss der CO2-Fußabdruck auch in anderen Industrien Standard werden. Drittens, wir sehen bereits jetzt, dass verschiedene Unternehmen mit unterschiedlichen Kennzeichnungen und Labels arbeiten. Deshalb benötigen wir auch genau jetzt einen Standard, um Irritation und Fehlinformationen der Konsumentinnen zu vermeiden. Viertens, es wäre eine Maßnahme, die einen echten, direkten, positiven Einfluss auf das Klima hätte. Fünftens, Lebensmittelunternehmen werden Impulse bekommen, ihre CO2-Emissionen stark zu reduzieren, um Wettbewerbsvorteile zu erlangen. Und schlussendlich sechstens kann das ein Teil der Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele der Bundesregierung bis 2050 werden. Aufgrund der hohen Dringlichkeit in Bezug auf die Reduktion der CO2-Konzentration in der Atmosphäre und der Erreichung der Klimaziele der Bundesregierung fordern wir den Petitionsausschuss und die Bundesregierung dazu auf, für dieses Anliegen eine Gesetzesvorlage auszuarbeiten und auf nationaler Basis schnellstmöglich verpflichtend umzusetzen. Ich bedanke mich im Namen aller Unterstützerinnen für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Goy. Damit kommen wir zur ersten Runde der Fragerunde. Kollege Ferber für die CDU-CSU-Fraktion, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Goy, für das Vortragen der Petition. Ich sage jetzt mal so, für die Berechnung von für das CO2-Abdruck eines Produkts vom Hersteller bis zum Konsumenten braucht man eine ganze Menge von Daten. Halten Sie jetzt die Berechnung von Oatly für übertragbar auf komplexere Produkte als Hafermilch? Ich sage mal, Hafer ist ja, streut nicht so breit in der Produktion. Da kann man nicht so arg viel anders machen, weltweit eigentlich nicht. Ich produziere selber Hafer zu Hause. Und da frage ich mich natürlich, ist das übertragbar auf andere Produkte? Und daraus resultiert dann meine zweite Frage. Die Berechnung des Produkts, berechnen Sie das nach standardisierten Werten? Stellen Sie sich das so vor? Also ich sage jetzt mal, dass man Fleisch von pflanzlichen Produkten besser unterscheiden kann nach dem CO2-Fußabdruck. Oder geht es Ihnen darum, dass das Produkt, das in dieser Verpackung speziell drin ist, dass dessen CO2-Abdruck gekennzeichnet ist? Und da gibt es natürlich dann schon ein ganz großes Streufeld, sagen wir mal, Unterschiede zwischen den Betrieben, zwischen den Produktionsstandards. Wenn wir jetzt nicht Hafermilch, sondern Kuhmilch nehmen, ist es im Sommer anders als im Winter. Es ist von Betrieb zu Betrieb, von Standard zu Standard anders und von Leistung, die 4000 Liter Kuh hat noch.
Das darf ich noch entscheiden, Frau Kollegin Künast, wann die Zeit rum ist. Jetzt spricht der Herr Ferber seinen letzten Satz.
Alles okay. Dankeschön.
Danke. Dann ist jetzt der Petent dran.
Ja, herzlichen Dank für die Frage. Ganz kurz, vielleicht zur ersten Frage, Übertragbarkeit auf andere Produkte. Ja, das ist übertragbar auf andere Produkte. Wenn Sie alleine die Liste sehen an Unternehmen, die hier teilnehmen bzw. unterstützen und bei der Petition, angefangen bei Frosta, der Rügenwalder Mühle oder auch Nestlé Deutschland, die fangen damit jetzt alle an, das zu kennzeichnen und es ist machbar und auch in der Komplexität machbar. Ein gutes Beispiel ist Frosta, die zum Beispiel Tiefkühlprodukte haben, komplexe Tiefkühlprodukte auch, also Tagliatelle mit irgendwas zum Beispiel, die können das und die machen das und die weisen das bis sogar heute schon auf ihrer Internetseite aus.
Vielleicht noch mal zu Ihrer zweiten Frage. Man kann ja auch mit Durchschnittswerten beginnen, erstmal zu labeln und dann immer spezifischer werden. Gerade Firmen, die sich mehr engagieren, hätten ja dann die Möglichkeit zu sagen, wir messen spezifisch unseren CO2-Abdruck und kennzeichnen den dann. Und bei Milch zum Beispiel ist Ala ja durchaus auf dem Weg, dass sie bis in die Landwirtschaft reingehen wollen.
Vielen Dank. Herr Kollege Gremmels für die Fraktion der SPD, bitte.
Ja, zunächst mal vielen Dank. Ein spannendes, interessantes Thema. Und je tiefer man beschäftigt, desto mehr Fragen stellen sich einem. Da zunächst die Frage, wie es denn aussieht, zum Beispiel Orangensaftkonzentrat, das am heutigen Tag vielleicht aus Brasilien kommt und am nächsten Tag oder zwei Tage später aus Spanien oder China. Wie ist es praktisch umsetzbar für einen Hersteller, immer das ändern zu müssen? Sollen die Dinge auf das Produkt Verpackung mit draufgedruckt werden oder reicht eine Internetseite? Und wie ist es zum Beispiel mit Olivenöl, was ja eine moderate CO2-Bilanz hat, aber der Wasserverbrauch ist immens hoch, wird der Bevölkerung, den Konsumenten nicht ein falsches klimafreundliches Verhalten suggeriert? Und abschließend der Hinweis, ob es nicht so ist, dass Bio-Label, regionale Handeln, Gutes aus Hessen, wo ich zum Beispiel herkomme, das nicht das viel praktische Hinweis ist für Konsumenten, klimabewusst, regional und gesund einzukaufen, als solche Vorgaben, die Sie hier empfehlen. Dankeschön.
Vielen Dank. Herr Goy, Herr Professor Spiller. Herr Professor Spiller.
Ja, ich fange gerne mal an. Also mit der Herkunft aus verschiedenen Ländern, da gibt es ganz spannende Ansätze. Man sieht ja, dass Unternehmen wie Frosta zum Beispiel schon heute tagesaktuell sozusagen ihre Verpackung verändern können, je nachdem, wo ihre Rohwaren herkommen. Also neue Logistikmöglichkeiten geben da auch Chancen, auch neue Verpackungsansätze, wo man die Verpackung nicht mehr auf Vorrat heute produziert, sondern den Unternehmen die Verpackung quasi tagesaktuell anpasst. Also da wäre durchaus Möglichkeiten, das zu machen. Der Punkt, den Sie ansprechen, brauchen wir auch einen Water Footprint. Warum nur Klima? ist, glaube ich, eine wichtige Fragestellung. Und da wird man auch weiterkommen. Und am Schluss irgendwann wäre es sicherlich wichtig, dass wir so etwas wie einen Umweltfootprint haben. Aber da sind wir halt noch ein ganz schönes Stückchen von entfernt, weil man dann die verschiedenen Dinge gegeneinander gewichten muss. Und Klima hat eben den Vorteil, über den IPCC haben wir diese Gewichtung innerhalb von Klima schon. Und schließlich Regio, Bio reicht das nicht aus. Das sind wichtige Umweltkennzeichen, aber sie reichen eben, also für Klima sind sie keine guten Indikatoren. Da braucht man was Zusätzliches. Auf der Verpackung auf jeden Fall.
Vielen Dank. Herr Kollege Huber für die Fraktion der AfD, bitte.
Ja, lieben Dank, Herr Wendt. Danke auch an die Petenten für die Einreichung der Petition, die ich mir auch sorgfältig durchgelesen habe. Und da möchte ich Ihnen vorab auch sagen, einige Lebensmittelhersteller geben diese Kennzeichnung ja bereits freiwillig an, des CO2-Fußabdrucks, soweit auch, glaube ich, in Ordnung, auch für mich persönlich. Sie führen aber weiter aus, dass Sie es gerne vergleichbar hätten. Und da stelle ich mir dann schon die Frage, dass Sie ja aufgrund der Vergleichbarkeit, die Sie anstreben, damit ja eigentlich implizieren, dass diejenigen Lebensmittelhersteller, die jetzt schon den CO2-Fußabdruck angeben, auch mit einem Etikett auf dem Produkt, dass sie ja im Wettbewerb bis dato im Nachteil sind, dass sie Nachteile dadurch erlangen durch eine solche Kennzeichnung. Und da möchte ich Sie dann schon fragen, im Vergleich auch zum internationalen Markt, warum Sie dann verpflichten, diese Lebensmittelhersteller zwingen wollen, quasi sich selbst zu schädigen, vor allem auch im internationalen Vergleich. Und ist Ihnen das bewusst? Und nehmen Sie das in Kauf, dass Sie eventuell auch die deutschen Lebensmittelhersteller damit auch schädigen?
Ja, vielen Dank für die Frage. Vielleicht ganz kurz, also Vergleichbarkeit. Wir glauben, dass Vergleichbarkeit super wichtig ist. Deshalb muss es auch verpflichtend sein, dass alle teilnehmen, weil im Moment machen es ja nur wenige. Und das bringt dem Konsumenten recht wenig, wenn man zwar auf einem Produkt etwas sieht, aber auf einem anderen nicht. Vielleicht ganz dazu. Nachteile für die, die das machen. Ich glaube nicht, dass das Nachteile hat. Viele Konsumenten streben nach einem viel nachhaltigen Lebensstil. Sie wollen wissen, was sie konsumieren und welchen Einfluss das hat. Das haben wir ja auch mit unserer Petition hier gesehen und auch mit den Umfragen, die es dazu gibt. Von daher ist es wichtig und es wird ein Weg, wir werden da gar nicht dran vorbeikommen, CO2 zu kennzeichnen. Nicht nur im Lebensmittelbereich, sondern auch in ganz vielen anderen Industrien. Von daher müssen wir jetzt auch starten. Und eine Sache ist vielleicht auch nochmal wichtig. Die Dringlichkeit zum Thema Klimawandel ist so hoch und die wird mir an der Stelle oft zu wenig diskutiert, dass wir jetzt handeln müssen und da auch was zu reinbringen müssen zu dem Thema.
Vielen Dank. Frau Kollegin Bauer. Da. Ah, das wird der Kollege Todenhausen.
Ja, ich sehe nicht aus wie Frau Bauer.
Nein, Manfred Todenhausen für die FDP-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe ein bisschen Sympathie für Ihre Petition, weil der Grundgedanke ist richtig. Was mich stört, ist, wenn das von einem Unternehmen kommt, was solche Produkte vermarktet. Das ist ja, wenn man auch sieht, wie Sie dafür geworben haben, dass Sie viel Geld ausgegeben haben für Werbung, dass Sie dazu Plakate aufgehängt haben, wo ich mich frage, welchen CO2-Wert haben die in der Herstellung und das Ganze gekostet, bin ich ein bisschen irritiert. Und ich habe auch letzte Woche extra Ihre Hafermilch gekauft. Vanille war lecker, hat mich an meine Kindheit erinnert. Kakao habe ich noch nicht getrunken, ist aber hier. Aber wenn man die Verpackung liest, dann steht da so, dass ich eine Lupe brauche, Ihr Fußabdruck drauf, Ihr CO2-Wert drauf. Warum setzen Sie das nicht in solchen Lettern drauf, wenn Sie solchen Vorteil dabei haben, sondern versuchen Einfluss zu nehmen auf andere, dass die das dann machen? Sie vergleichen auch nicht Nährwerte. Also die Kuhmilch hat ja auch eine ganz besondere Bedeutung, auch für die Menschen, die Kuhmilch trinken. Manche mögen sie nicht, aber für manche sind sie natürlich auch besonders nahrhaft. Also wie sehen Sie das, was ich jetzt gerade gesagt habe?
Ja. Ja, vielen Dank erstmal auch für Ihre Sympathie für die Petition. Das ist schon mal der richtige Schritt in die richtige Richtung. Zu dem Thema Irritation, warum Unternehmen das machen. Es sind ja nicht nur wir. Wir haben ja ganz viele Unternehmen dabei, auch fleischverarbeitende Unternehmen zum Beispiel wie Rügenwalder Mühle. Wir haben ein sehr großes Unternehmen dabei wie Nestlé Deutschland. Von daher sind wir da, glaube ich, sehr breit aufgestellt und es ist nicht irgendwie ein Hafer-Thema oder so. Für uns ist die Petition deshalb wichtig, weil wir alles öffentlich machen, diskutieren wollen. Wir haben keine große Lobbyvereinigung, die irgendwie vorbeikommt kommt und Themen bespricht. Deshalb haben wir dieses Tool genutzt, Petition, und machen auch alles öffentlich. Und Sie haben vielleicht auch gesehen, dass wir sogar unsere Rede öffentlich vorher zur Verfügung gestellt haben, die man sich dann auch vorher studieren kann. Das ist uns ganz wichtig. Und deshalb nutzen wir so eine Tools und deshalb nutzen wir auch alle Maßnahmen, die wir haben, dort reinzustecken, damit die Öffentlichkeit ein Bewusstsein zu dem Thema Klimawandel und Einfluss der Lebensmittelindustrie dazu bekommt. Das vielleicht dazu und warum das so klein auf der Verpackung steht. Das ist analog der Vorschriften, steht auf der Verpackung und es steht da so drauf, also es steht da sonst nirgendwo drauf. Also da haben Sie die Informationen, es steht genauso drauf wie die Nährwerte. Dann müssten wir auch über die Nährwertdiskussion dazu anfangen, ob die groß genug gekennzeichnet sind oder nicht.
Ja. Bei Vanille steht es nicht drauf.
Wir haben das noch nicht auf allen Produkten. Wir sind dabei, das umzustellen auf alle Produkte. Genau.
Vielen Dank.
Gut beobachtet.
Dann Frau Kollegin Ali für die Fraktion Die Linke.
Frau Mohammed Ali, das ist, wie es da steht. Wie es da steht, ist beides der Nachname.
Alles klar. Und ich wollte nur erwähnen, der Staatssekretär steht natürlich auch für Antworten zur Verfügung.
Ja, auch vielen Dank von mir für die Petition. Ich finde das ein sehr unterstützenswertes Anliegen. Insbesondere finde ich es wirklich gut, dass Sie eine verpflichtende Kennzeichnung fordern, für die es dann ja auch klare verpflichtende gesetzliche Regelungen geben muss. Denn solange sozusagen der Handel oder die Unternehmen das freiwillig und eigenständig machen, hätte ich immer die Befürchtung, dass da eventuell Dinge nicht immer einheitlich bewertet werden, weil es natürlich auch einen gewissen Wettbewerbsvorteil gibt, da eine gute Bilanz zu haben. Und in die Richtung geht es auch meine Frage. Wenn ich jetzt sage, ich möchte das für Verbraucher transparent machen, dann muss ich ja auch die gesamte Bilanz berücksichtigen. Das heißt auch die der Vorprodukte und der Lieferkette und all das. Da wäre jetzt meine Frage an Sie, welche Methoden und welchen Bilanzraum würden Sie da vorschlagen? Und meine zweite Frage ist, Sie sagen, es gibt bereits heute unabhängige Institute, die das für die Hersteller analysieren, den CO2-Fußabdruck. Können Sie dazu Näheres sagen, wer macht das und mit welcher Methode? Danke.
Herr Goy, bitte.
Ja, sehr wichtige Frage, die Sie stellen. Ich glaube, das macht nochmal deutlich, dass ganz zentral ist, dass wir eine einheitliche Regelung zum Beispiel zum Bilanzraum, zu Abschneidekriterien, das muss natürlich wesentliche Teile der Kette umfassen, aber man muss natürlich irgendwo abschneiden, man darf nicht die ganze Welt in so ein Lifecycle Assessment reinlegen. Und das wird nur vernünftig funktionieren, damit die Werte am Schluss einheitlich sind, wenn das vergleichbar ist. Und dazu braucht man am Schluss ein Gesetz. Das ist meine feste Überzeugung. Denn es ist letztlich so etwas Ähnliches, eine solche Klimabilanzierung wie auch eine kaufmännische Bilanzierung. Und wir haben in Deutschland, weiß ich nicht, an Universitäten 100 Professuren, die sich mit Bilanzierung und Wirtschaftsprüfung beschäftigen und genau diese Regeln festlegen. Und wir haben niemanden, der sich bisher so richtig damit beschäftigt, wie macht man eine Klimabilanzierung. Und ich glaube, das wäre ganz zentral, dass diese Regeln, das sind Normen, dass die entsprechend festgelegt werden. Und dann lässt sich das auch gut umsetzen. Dann kriegt man die Vergleichbarkeit hin. Und ich befürchte, weil das eben auch doch ein heißes Thema ist, das kann am Schluss nur der Staat.
Vielen Dank. Dann kommen wir damit.
Soll ich noch ganz kurz auf das Thema, welche also es gibt verschiedenste Institutionen, die das machen. Ich könnte jetzt einige nennen, wenn Sie das möchten. Das ist unter anderem Eternity aus der Schweiz, Carbon Cloud, Carbon Trust oder auch das Öko-Institut hier in Deutschland, soweit ich das weiß. Welche Methoden, das kann ich Ihnen nicht genau sagen, welche Methoden die jetzt im Einzelnen und wie sich die unterscheiden, aber die machen das auf jeden Fall. Und ich weiß auch, dass unsere Partner mit denen zusammenarbeiten.
Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage in dieser ersten Runde. Die wird gestellt von der Kollegin Künast, Bündnis 90 Die Grünen.
Danke, Herr Vorsitzender. Also erstmal danke für diese Petition. Ich glaube, das ist ja auf der Höhe der Zeit unserer Diskussion im Augenblick, dass wir anfangen müssen, uns mit dem Klima als ständiges Kriterium für alle politischen Entscheidungen auseinandersetzen zu müssen. Und Sie schlagen das ja jetzt vor, sozusagen CO2 und äquivalente Treibhausgase bei allen Lebensmitteln verpflichtend zu kennzeichnen. Ich würde sagen, wir müssen eigentlich noch darüber hinausgehen, was das WBA-Gutachten vom BMRL ja auch fast gesagt hat, ein umfassendes Klimanebel. Ich würde aber gerne versuchen zu verstehen, wenn Sie sagen, hier auf alle in Deutschland vertriebenen Lebensmittel verpflichtend zu kennzeichnen, schon noch ein bisschen mehr hören, wie Sie sich das konkret vorstellen. Da liegt nämlich das Problem, sage ich mal, ja, sonst. Und zwar, wie stellen Sie oder wie würde man denn Vergleichbarkeit herstellen? Also, dass wir Vergleichbarkeit brauchen, ist klar. Wenn wir aber so abstrakte Begriffe oder Durchschnittswerte nehmen, kann es ja am Ende auch eine Wettbewerbsverzerrung geben, ja, weil man sehr allgemein ist. Also, wie würden Sie sich's vorstellen und wie weit würden Sie gehen wollen? Am Anfang oder in einer späteren Stufe? Ich frage das wie weit auch, weil das ist gar nicht gemeint, sondern ich muss es einfach fragen. Ein Teil von Oatly ist verkauft an die Investmentgesellschaft Blackstone. Die nimmt auch an der Abholzung Regenwald teil. Ja? Das müssten Sie dann selber aber auch einrechnen oder so. Ja?
Naja, das ist mit der Minute gar nicht so einfach, Frau Künastor. Gut, aber dann ist Herr Goy dran, um darauf zu antworten. Es ist ja auch nur eine Orientierung.
Herr Spiller, erstmal zum ersten.
Ja, ich fange mit dem ersten Teil an, Frau Künast. Vielen Dank. Wir brauchen also diese Product Category Rules, wie das auch auf EU-Ebene genannt wird, wo wir festlegen, eben in welcher Form hier wie bilanziert wird. Wie können wir das national möglicherweise machen? Nun, wie können wir es verbindlich machen? Es gibt ja das Instrument, das auch EU-rechtlich, das der deutschen Bundesregierung durchaus erlaubt, die nationalen Hersteller, für die eine verbindliche Regelung zu machen. Die würde dann nicht für Importe gelten, also das, was die Juristen dann so Inländerdiskriminierung nennen. Ich glaube, der Rest könnte dann durchaus vom Markt her kommen und wäre zumindest ein wichtiger Einstieg. Sie haben ja gesagt, das wird mehrere Stufen wahrscheinlich geben. Man könnte anfangen eben im Wesentlichen erstmal mit Durchschnittswerten und im Laufe der Zeit, und da arbeiten im Moment auch viele Forschungsinstitute dran, könnten dann die Werte immer besser, immer spezifischer werden.
Und vielleicht zur letzten Frage zu Investitionen. Also ich würde mich da vor allen Dingen am Product Lifecycle Assessment halten, so wie man Produkte quasi analysiert, was dort reinkommt. Und das spielt, glaube ich, in der Situation keine Rolle. Und zweitens würde ich mich auch davon distanzieren, dass wir da irgendwie was mit zu tun hätten zum Thema Regenwaldabholzung. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, das als Abschlussstatement dazu, weil es ein komplexes Thema. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns darauf fokussieren und schauen, was können wir in 10 Jahren jetzt eigentlich noch leisten und wie können wir Kapitalströme so umlenken, dass von brauner Investition wirklich in grüne investiert wird. Und darauf sollten wir uns wirklich fokussieren und das ist extrem wichtig. Danke.
Vielen Dank. Wir kommen damit zur zweiten Runde. Für die Unionsfraktion nochmal Kollege Färber, bitte.
Ja, ich habe eine Frage an die Bundesregierung. Und zwar, wir haben jetzt einen Nutri-Score für Nährstoffgehalt. Dann machen wir momentan so etwas Ähnliches mit dem Tierwohl-Label, Nutri-Score-Tierwohl-Label. Dann kommt Nutri-Score CO2-Abdruck, vielleicht dann noch Biodiversität. Und da stelle ich mir schon die Frage, nicht nur im Lebensmitteleinzelhandel, sondern beispielsweise auch, wenn man im Restaurant essen geht, ist es überhaupt für kleine und mittlere Unternehmen noch leistbar, diese ganze Datenerhebung? Und wie stellt sich das da vor dem Hintergrund unserer Koalitionsvereinbarung One In, One Out und dem Belastungsmoratorium? Dankeschön.
Bitte schön, Kollege Staatssekretär Feibler, bitte.
Vielen Dank für die Frage. Es ist richtigerweise so aufgezählt, dass wir natürlich schon sehr, sehr viele Kennzeichnungssysteme haben. Ich will es noch ergänzen um die Regionalität, das Regionalfenster. Tierwohl wurde angesprochen. Und wichtig bei dieser Kennzeichnung ist es, der Verbraucher und die Verbraucherin leicht und einwandfrei erkennen kann, was er denn da kauft. Und da gibt es die Möglichkeit, das verpflichtend zu machen. Es gibt auch die Möglichkeit, das zunächst erstmal freiwillig zu machen. Wir sind der Meinung, dass wir die Freiwilligkeit erstmal im Vordergrund stellen. Und es soll natürlich auch nicht mit einem Übermaß an Bürokratie zusammenhängen, weil man natürlich die gesamte Wertschöpfungskette vom Erzeuger über die Verarbeitung, Lebensmitteleinzelhandel praktisch mit bewerten muss bei der Nachhaltigkeitsdebatte. Und diese ganzen Dinge zusammenzutragen ist natürlich nicht ganz so einfach. Und eine überlastende Bürokratie wollen wir für den Verbraucher nicht. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man einzelne Punkte nimmt, aber vielleicht bei den Nachhaltigkeitsaspekten natürlich CO2 versucht irgendwie mit einzubauen.
Vielen Dank. Für die Fraktion der Sozialdemokraten, Herr Kollege Kromnitz, bitte.
Ja, Herr Goy, so ganz einfach kann man die letzte Antwort auf Frau Künasts Frage Ihnen jetzt nicht durchgehen lassen. Wenn man sozusagen eine solche Kampagne macht wie Sie, mit einer großen Werbeaktion auch hier in Berlin, das Thema CO2-Fußabdruck bei Lebensmitteln zum Thema macht, und dann sozusagen gleichzeitig ein Investor aus den USA kommt, der 200 Millionen, hat es zumindest die FAZ berichtet am Wochenende, 200 Millionen Euro investiert, der gleichzeitig auch in Brasilien und zwei Unternehmen hat oder sich daran beteiligt hat, der den Amazonas abholzt und der einer der Hauptspender ist von Donald Trump, der sozusagen in diesem Bereich ja immer den menschengemachten Klimawandel leugnet und die sozusagen eine ihrer Hauptinvestoren sind, haben Sie da auch eine Verantwortung. Und ich finde, das sollten auch die Kundinnen und Kunden wissen, weil dann der Vorwurf ja gemacht wird, dass Sie ein bisschen Greenwashing betreiben mit diesem Thema. Deswegen will ich Ihnen jetzt einfach nochmal die Chance hier geben, weil das ja auch öffentlich ist und Sie sind ja selber mit dem Thema in die Öffentlichkeit gegangen, da noch ein paar Worte zu erläutern und vielleicht auch zu entkräften, weil das Thema ist aus meiner Sicht ja immens wichtig, was Sie ansprechen.
Herr Goy, bitte.
Ja, vielen Dank. Ja, ist auch ein wichtiges Thema. Vielleicht ganz kurz, nur um Klarheit zu schaffen. Hauptinvestoren, Blackstone hat bei uns 7% erworben an der Firma quasi. Das ist aus unserer Sicht überhaupt kein Hauptinvestor, sondern ist ein ganz kleiner Minderheiteninvestor. Das zum ersten Thema. Also wenn Sie von Hauptinvestoren reden, dann wäre mir auch wichtig, dass Sie das... Und die FAZ hat darüber berichtet, genau, dann stelle ich das auch gern klar, wie das wirklich ist. Das wäre dann auch ganz gut. Das ist das erste Thema. Das zweite Thema ist, wir haben das mit Absicht gemacht. Wir haben das nicht naiv gemacht und oder so, sondern für uns ist es wichtig, wir haben nicht mehr viel Zeit. Also ich sage das nochmal. Und wir haben große Geldströme da draußen, die umgelenkt werden müssen. Und genau das machen wir. Und wir packen das Thema auf die politische Agenda und auch auf die gesellschaftliche Agenda. Das ist auch gut, dass wir dann hier darüber diskutieren können. Und für uns ist es extrem wichtig. Die Frage ist, wenn wir die großen Geldströme, die da draußen sind, nicht nutzen dürfen, wie kriegen wir dann den Klimawandel hin? Weil das wird, wie kriegen wir dann den Kampf gegen den Klimawandel hin? Weil das wird eine enorme finanzielle Aufgabe werden für alle hier. Und auch für den privaten Bereich, genauso wie für den öffentlichen Bereich. Deshalb ist uns extrem wichtig. Und das auch unabhängig von dieser Petition hier, weil wir für uns, vielleicht hören Sie es schon raus, für uns ist ganz wichtig, da auch Systeme anzufassen und zu wandeln. Und wir hoffen, dass wir den Finanzbereich wandeln können. Wir hoffen aber auch genau mit dieser Petition hier, dass wir den Lebensmittelbereich wandeln können. Und das ist uns extrem wichtig. Und deshalb sitze ich auch hier.
Vielen Dank. Für die Fraktion der AfD, Herr Kollege Huber, bitte.
Ja, ich möchte mal einen Schritt von den Partikularinteressen der Firma Oatly weggehen. Ich möchte den Kollegen Staatssekretär Feiler zwei Fragen stellen. Und zwar, ob es einerseits denn grundsätzlich überhaupt möglich ist, eine transparente Aufschlüsselung des CO2-Fußabdrucks zu machen über die gesamte Produktionskette. Wenn nämlich nicht, wäre es dann zumutbar, dass man das den Unternehmen überlässt, ist die eine Frage. Und die zweite allgemeine Frage wäre dann, die aber auch hier eine Rolle spielt, wie hoch, also nehmen wir an, es würde zu veränderten Kaufentscheidungen führen, auch diese Petition, wie hoch wäre dann eigentlich der Einfluss auf die mittlere Temperatur des Weltklimas mit dieser Gesetzgebung, wenn diese Petition durchkäme.
Vielen Dank. Herr Kollege Staatssekretär Feiler, bitte.
Den CO2-Fußabdruck für ein einzelnes Produkt darzustellen, hält unser Haus für extrem schwierig, weil Sie, wie Sie gesagt haben, die gesamte Kette mit betrachten müssen und natürlich auch mit reinbringen müssen in so eine Betrachtung, Produktion, Lagerung von Lebensmitteln, von Betrieb zu Betrieb kann das unterschiedlich aussehen. Es gibt große Betriebe, kleine Betriebe, größere Betriebe. Also ich komme aus dem Spargelbau beispielsweise, habe 5 Hektar. Ich muss anders arbeiten als ein Spargelbaubetrieb mit 250 Hektar. Wenn der einmal über den Acker fährt, bewirtschaftet er durchaus mehr Fläche, als ich das überhaupt kann. Also ich muss da mehrmals drüber wegfahren. Also es gibt dort Unterschiede. Deswegen ist das für das Produkt an sich schwierig. Wir verfolgen aus unserem Hause aber diese Kennzeichnung weiter prüfen, ob diese Kennzeichnung Bestandteil eines umfangreichen Nachhaltigkeitssystems sein kann und bestärken auch die Kommission bei der Farm-to-Fork-Strategie, die da ein entscheidendes Momentum bilden kann. Und die Frage, die zweite Frage, die lässt sich aus meiner Sicht ein bisschen schwierig beantworten. Ich weiß nicht, ob mein Nachbar das noch eben schnell mit abfrühstücken kann. Also ich wüsste es jetzt nicht, weil das sehr wissenschaftlich ist.
Herr Teuber, können Sie was ergänzen? Machen Sie das Mikrofon an, damit man das in der Kamera hört.
Also ich würde noch mal darum bitten, die Frage zu wiederholen.
Ah ja. Das war die Frage nach dem Einfluss auf das Weltklima.
Ja, wir haben ja bei den Lebensmitteln schon gehört, dass insgesamt mit der Erzeugung, Verarbeitung und so weiter 25% der Gesamtemissionen verbunden sind. Die meisten Emissionen sind nicht vermeidbar. Also wenn wir Lebensmittel herstellen, sind damit unvermeidliche Emissionen verbunden. Die können wir begrenzt reduzieren. Durch eine Kennzeichnung, die darauf hinweist, dass Produkte besonders klimafreundlich hergestellt worden sind, vergleichbar zum Beispiel, dass ein Produkt eine Angabe hat, 200 Gramm CO2-Emissionen statt einem Durchschnitt von 500 Emissionen, dann hat man eine Halbierung, allerdings nur im Verbrauch der Lebensmittel, noch nicht in der Herstellung. Jetzt geht man natürlich davon aus, wenn in der jedes Lebensmittel muss ja hergestellt werden, was verbraucht wird. Insofern reduzieren sich die Emissionen in der Herstellung und Verarbeitung genauso.
Okay. Vielen Dank. Der Kollege Todenhausen für die Fraktion der Liberalen.
Ja, vielen Dank.
Bitte.
Bei der Kampagne Hey Bundestag, wir müssen reden, wird intensiv für die eigene vegane, augenscheinlich klimafreundliche Produkt Hafermilch geworben. Was hält die Bundesregierung vom Vorgehen des Petenten? Ist das jetzt nicht eine neue Dimension von politischer Beeinflussung, von Lobbyismus, indem man sich Gesetze kauft? Und die andere Frage ist jetzt, die ich gleich anschließen soll. Hier habe ich gerade hier so ein Bio-Lassi. Ich habe mir gerade mal vorgestellt, wie das denn sein sollte, wie man hier drauf den Fingerabdruck, CO2-Abdruck hinkriegen sollte. Da sind jede Menge Zusatzprodukte drin. Kann das überhaupt ein Unternehmen leisten? Gerade die kleinen und mittleren Unternehmen könnten das wahrscheinlich gar nicht leisten. Und wenn ich in der Gastronomie bin und serviere da noch was, muss ich dann auf die Speisekarte auch noch den CO2-Abdruck dort hinterlassen, was sagt die Bundesregierung darüber?
Zwei Fragen an die Bundesregierung. Bitte schön.
Also ich finde es erstmal wichtig, dass man miteinander spricht und miteinander redet und auch in die Diskussion geht. Und was auf gar keinen Fall passieren darf, ist, dass man Dinge gegeneinander ausspielt, beispielsweise konventionelle Landwirtschaft gegen Öko- oder Biolandwirtschaft. Sondern man muss miteinander reden, diskutieren und das Beste aus der Sache machen. Deswegen finde ich auch diese Petition sehr wichtig, dass man diese Debatte auch führt. Und die zweite Frage, was die Kennzeichnung betrifft, ich habe es vorhin in einer Frage schon beantwortet oder schon angedeutet, das muss für den Verbraucher, also wenn ich einkaufen gehe, geht auch mal von mir aus, dann muss das leicht, einwandfrei, ersichtlich sein und gekennzeichnet sein. Und wir arbeiten an einer Kennzeichnungssystematik, Thema Tierwohl, Thema Regionalität, Nutri-Score, also Nährwertkennzeichnung. Das müssen wir zusammenbringen und da kann man natürlich CO2-Kennzeichnung mit einbauen. So, und dann muss der Verbraucher letztendlich entscheiden, was er kauft. Aber es muss einfach sein.
Ich glaube, es war noch die erste Frage offen.
Naja, es ging da um die Bürokratie, die letztendlich damit zu leisten ist. Die kleinen und mittleren, die Gaststätten etc., die jetzt vielleicht auch nachweisen müssen, wie sollen die damit umgehen? Das ist ja die nächste Bonpflicht, die wir da aufmachen vom Bürokratismus.
Deswegen habe ich ja gerade gesagt, leicht und einwandfrei muss es gekennzeichnet sein. So, und das ist natürlich unsere große Herausforderung. Wie sieht das aus? Und diese Diskussion laufen wir auch. Deswegen ist es auch nicht mit einem Schnellschuss getan, sondern es muss wohl überlegt sein, damit wir gerade die kleineren und mittleren Unternehmen da nicht überlasten und mit einem riesen Bürokratieaufwand deswegen das überbürden.
Vielen Dank. Frau Kollegin Mohamed Ali, bitte.
Dankeschön. Ich habe noch zwei Fragen an die Bundesregierung. Das passt zu dieser Petition. Im Juni diesen Jahres hat der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz vom BMEL ein Gutachten veröffentlicht, wo sie sagen, dass man zur Erreichung der Klimaziele mehr staatliche Verantwortung braucht. Und sie empfehlen auch die Einführung eines verpflichtenden Klimalabels für Lebensmittel, das einzuführen und also zu entwickeln und einzuführen. Mit welchen Maßnahmen planen Sie das umzusetzen, beziehungsweise wenn Sie das nicht umsetzen wollen, warum möchten Sie das nicht umsetzen? Und meine zweite Frage, die ist etwas allgemeiner, aber interessiert mich doch sehr. Planen Sie denn in dem Zusammenhang Unternehmen auch direkt in die Pflicht zu nehmen durch entsprechende Grenzwerte oder wollen Sie die Verantwortung vollständig im Konsumenten und der Kaufentscheidung belassen? Danke.
Vielen Dank. Herr Staatssekretär, bitte.
Die Bundesregierung, also unser Haus, prüft, wie schon gesagt, einen Umfang von Kennzeichnung, den ich jetzt schon zweimal angesprochen habe. Ganz wichtiger Bestandteil dabei ist, glaube ich, und ein wichtiges Momentum ist die Farm-to-Fork-Strategie der Europäischen Kommission, wo wir uns jetzt gerade sozusagen mit beschäftigen. Also insgesamt auch das Parlament beschäftigt sich ja dort mit. Da kann die Lebensmittelindustrie und der Einzelhandel eine Vorreiterrolle entsprechend übernehmen und unser Haus unterstützt die Kommission in ihrem Engagement, eine gesundere und nachhaltige Ernährung zu erleichtern und durch eine entsprechende Kennzeichnung natürlich dann nachher auch die Verbraucherinnen und Verbraucher entsprechend aufzuklären, damit dann der Verbraucher oder die Verbraucherin eine entsprechende Entscheidung treffen kann. Um das nicht ganz zu überbürden, ist es aber wichtig, zunächst erstmal auf freiwillige Kennzeichnungen zu setzen. Und der Verbraucher, glaube ich jedenfalls, so bin ich jedenfalls mit aufgestellt und auch Leute, die ich kenne, sind da so aufgestellt. Die schauen schon bewusst hin und entscheiden nicht nachher nur an der Ladentheke nach dem Preis.
Vielen Dank. Er hat doch gesagt, auf Freiwilligkeit betont.
Also auf freiwillig und dann, es nützt nichts, dass wir mehrere Labels nebeneinander zu halten. Dann würde es auf dieses Produkt, was wir eben gerade gesehen haben, gar nicht mehr raufpassen, sondern es muss etwas sein, was leicht und einwandfrei erkennbar ist und was dann aber auch Aussage darüber trifft. Da sind ja noch andere Dinge noch, die mit eine Rolle spielen können. Schadstoffemissionen, Luft beispielsweise, Ressourcen, Boden, Grundwasser und so weiter und so fort. Das sind ja alles Punkte, mit denen wir uns da beschäftigen. Und das muss alles in irgendein Paket gepackt werden. Und deswegen, wenn es dann einfach sein soll, dann braucht es dann eine eingehende Diskussion drüber und es braucht vor allen Dingen eine Diskussion mit allen Beteiligten.
Frau Kollegin Künast ist jetzt dran für Bündnis 90
Die Grünen. Zwei Fragen in einer Minute an den Staatssekretär. Ich würde mal gerne wissen, was all die Dinge, die Sie so schön genannt haben, von diesem bis jedem Label freiwillig eigentlich konkret jedes Jahr bringen und wie wir da bis 2030 auf -40% kommen. Und wenn ich es richtig sehe, die EU-Kommission will jetzt 55% vorschlagen. Das heißt, der gesamte Lebensmittelagrarbereich muss -55% bis 2030 bringen. Wie machen Sie das? Haben Sie es durchgerechnet? Woher wissen Sie, was freiwillig bringt? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das -55% bringt. Nie im Leben. Legen Sie mal eine Rechnung dafür vor. Aber ernsthaft, nicht so wie im Agrarausschuss immer. Da sagen Sie aber nicht Sie kleingeschrieben. Das kommt, aber wir kriegen die Post. Ich habe an Oatly die Frage, können Sie sagen, wo Sie in Ihrer Meinung nach sozusagen ein solches System dran andocken würden für den Lebensmittelhandel, aber auch für die Lebensmittelindustrie? Es ist ja alles digitalisiert. Insofern fange ich hier nicht an, über Bürokratie zu reden oder über die Wasserflasche hier und Sie zu befragen. Im Zeitalter der Digitalisierung kann man alles nachvollziehen und vollziehen auch alle Ihre Aufträge rückwärts nach, ob alles eigentlich ordentlich produziert wird, weil man sonst sagt, ich nehme die Ware nicht ab oder mindere den Preis oder so. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen würden, zum Beispiel die Systeme im Handel, auch im Großhandel, wären geeignet, das immer da anzudocken?
Vielen Dank. Dann zunächst Herr Staatssekretär.
Ja, Frau Kollegin Künast, ein wichtiger Punkt, bevor ich dann übergebe. Also als Beitrag zur Senkung CO2-Fußabdruck ist bei uns das Thema Lebensmittelverschwendung. Wenn man bedenkt, dass 50% der Lebensmittel oder Lebensmittelverschwendung in den Privathaushalten nehmen, ist da eine große Aufgabe für uns, da aufzuklären, dass wir weniger Lebensmittel verschwenden. Weil weniger Lebensmittelverschwendung heißt auch Einsparung von CO2. Und dann die weitere Frage würde ich übergeben wollen.
Herr Teuber, bitte.
Ja, zu der Frage der Emissionsminderung insgesamt, 55% als mögliches neues EU-Ziel oder wahrscheinliches neues EU-Ziel. Da ist darauf hinzuweisen, dass das ja für alle Sektoren gilt und im Durchschnitt. Die Landwirtschaft, ich hatte es vorhin schon gesagt, ist ja nicht in der Lage, ohne Emissionen zu produzieren. Also es ist nur begrenzt möglich, die Lebensmittelherstellung emissionsfrei durchzuführen. Man wird sie senken können, aber eben nicht in dieser Dimension, die vielleicht für andere Sektoren gilt. Das heißt, die Land- und Forstwirtschaft hat aber den Vorteil, und das muss man bei der Klimawirksamkeit eben auch berücksichtigen, wird eben auch Speicherleistungen erbringen, Humusaufbau und so weiter. Das sind Dinge, die bei den Produkten, die produziert werden und einen Klimafußabdruck haben, muss man auch diese Wirkungen berücksichtigen und gegenrechnen. Das heißt, die Landwirtschaft wird ihre Emissionen nie auf Null fahren können. Sie kann aber durch ihre Speicherleistungen das dann tatsächlich doch schaffen.
Vielen Dank.
Die Frage, Herr Vorsitzender, war aber, was die bis angekündigten freiwilligen Siegel, welche Berechnung dahinter liegt. Sie können es mir auch gerne schicken, aber wirklich schicken und nicht nur versprechen. Ich möchte mal eine Zahl sehen. Welche freiwillige Leistung, Siegel bringt welches? Das ist ja immer das Argument gegen dies hier. Da müssen Sie auch mal eine Zahl vorlegen. Wer bringt wie viel 10.000 Tonnen Einsparung?
Können wir das nachsenden? Oder wenn nicht, muss die kleine Anfrage gemacht werden. Auch eine Möglichkeit der Abgeordneten. Es gibt ja diese beiden Möglichkeiten.
Wir unterhalten uns mal beide bilateral dazu. Und dann kriegen Sie von mir auch eine entsprechende Antwort.
Jetzt, Herr Goy, noch mal bitte.
Frau Künast, darf ich Sie noch mal bitten, die Frage zu konkretisieren? Ich habe es, glaube ich, einfach noch nicht. Ja.
Herr Vorsitzender, sorry. Ich will wissen, ob Sie irgendein System kennen, von dem Sie heute sagen würden, statt ein extra Label aufzubauen, könnte man die CO2, also die Treibhausgase CO2 jeweils an diese Produktions- oder Verpackungs- oder Verarbeitungsstufe andocken. Also meinetwegen, ein großer Einkäufer, ja, also ein internationales Unternehmen kauft
Baumwolle. Nur kurz die Frage wiederholen, kein zusätzliches Statement.
Ja, er hat es ja nicht verstanden. Also da kauft einer Birnen, Äpfel oder
Weizen. Doch, wir haben es, aber wir beantworten es, Frau Künast.
Gut, alles klar. Jetzt Herr Goy bitte.
Ja, ich würde es mal versuchen, Frau Künast. Es gibt ganz spannende Ansätze jetzt von einer Reihe von Forschungsinstitutionen und neuen Start-ups, Daten zusammenzutragen über die gesamte Kette. Da dockt man zum Teil so an Open Food Facts Datenbanken an. Also man weiß ja über die Zutatenliste, was in den verschiedenen Lebensmitteln drin ist. Und es gibt immer mehr Standarddaten. Also das, was so befürchtet wird, dass das so teuer wird, die Klimabilanz zu berechnen. Diese Befürchtung, das hat sich vor 10 Jahren so gezeigt. Aber wir sind eine ganze Menge weiter heute in der Forschung. Es gibt viel mehr Daten und Unternehmen könnten, oder da werden auch einige Start-ups bald mit auf den Markt kommen, mit Daten, Klimadaten für mehrere tausend Produkte, die man heute schon zur Verfügung hat. Und da sind noch Ungenauigkeiten drin, aber die Möglichkeiten für die Hersteller und die Händler, so etwas dann auch in ihren Warenwirtschaftssystemen zu nutzen, auch für nachhaltige Beschaffung zu nutzen, werden deutlich größer werden. Ich glaube, vielen ist noch gar nicht klar, wie gut die Datenlage inzwischen gegenüber dieser ersten Diskussion um ein Klimalabel vor 10 Jahren. Da gab es die ja schon mal. Und damals ist sie gescheitert an den hohen Kosten. Aber wir sind wirklich von den Daten, von den Softwarealgorithmen, mit denen da heute versucht wird, solche Durchschnittsdaten zusammenzutragen und dann immer mehr spezifizieren, auch im Hinblick darauf, wie lange ist das Produkt gelagert, wo kommt es her. Da gibt es ganz spannende Ansätze, die es, glaube ich, möglich machen, dass das auch nicht mittelstandsfeindlich wird. Man braucht da ein bisschen Zeit, aber da gibt es ganz wirklich große Fortschritte in den letzten Jahren.
Vielen Dank. Gibt es noch Fragen an die Petenten oder die Regierung? Ich würde die einmal sammeln, die offenen Fragen. Ich sehe Herrn Gremmels. Wen sehe ich noch? Herrn Huber und sonst niemand. Und dann haben beide noch mal die Möglichkeit zu antworten. Dann Herr Gremmels zunächst für die SPD-Fraktion.
Ja, eine Möglichkeit, wir diskutieren ja gerade ganz intensiv auch die Frage, ob nicht eine CO2-Bepreisung ein Modell sein könnte, wie man das sozusagen dann für den Verbraucher auch transparent macht. Dann sind teure Produkte, wenn man CO2-Bepreisung in der Herstellung mit einbezieht, auch ein Indiz. Vielleicht ist das sozusagen das bessere Instrument, als noch weitere Informationen auf Packungen draufzusetzen. Ich meine, Milchpackung, da haben Sie genug Platz, aber es gibt ja auch kleinere Produkte. Und meine Sorge ist, dass wenn wir alle möglichen Dinge da drauf packen, die sinnvoll und notwendig sind, das will ich ja gar nicht bestreiten, dass am Ende des Tages der Verbraucher den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, weil er dann sozusagen zu viel Informationen hat, ein Overkill an Informationen. Ist es denn nicht eine Möglichkeit über die Frage eines CO2-Preises, auch im Lebensmittelbereich, wäre das ein Ansatz? Vielleicht gibt es ja dazu Erkenntnisse und Wege, das perspektivisch sozusagen als zweiten Schritt anzugehen. Danke.
Vielen Dank. Herr Huber?
Ich habe eine Ergänzung, eine Frage. Die Ergänzung kommt an die Antwort des Ministeriums, und zwar zu der Frage des Weltklimas. Haben wir im Vorfeld auch ausgerechnet, wenn Deutschland binnen eines Jahres die ganzen Emissionen auf null senke, in diesem hypothetischen Fall, dann würde das bei der Temperatur bedeuten, dass es in Zukunft um 0,000653 Grad kälter wäre. So, und das bedeutet in der Lebensmittelbranche, wenn wir davon ausgehen, dass wir ein Viertel in der Lebensmittelbranche einsparen können, dann ist es von dieser marginalen Zahl ebenfalls nur ein Viertel. Also wir sind uns, glaube ich, hier wegen den Zahlen zumindest einig. Die Petition kann keinen nennenswerten Einfluss auf das Weltklima haben. Aber ich möchte Ihnen, Herr Goy, trotzdem das Schlusswort geben mit der Frage, Sie haben ja sich entschieden, freiwillig eben das Etikett eben auf Ihr Produkt zu machen. Und Sie können gerne noch mal sagen, warum Sie das gemacht haben, auch als Anregung für andere Produzenten, die das ebenfalls vielleicht freiwillig machen können.
Frau Künast hatte noch eine kleine, kurze Nachfrage.
Ja, und zwar keine 0-0-Frage, ehrlich gesagt. Weil der Kollege fragte nach den CO2-Bepreisungen. Das ist ja das eine Mittel. Die andere, die ich anschließen würde, wäre die Frage, muss man nicht als Basis für sowas mehr, bei mehr als Kennzeichnung die Standards des Wirtschaftens verändern, sodass man quasi sagt, so wie wir früher mal angefangen haben, kein Ruß aus dem Filter, aus dem Schornstein muss ein Filter eingebaut werden, dass man schlicht und einfach zum Beispiel im Lebensmittelbereich auch sagt, die gute fachliche Praxis wird so geändert, dass der Normalfall der Produktion schon viel weniger CO2 bedeutet, also weniger Pestizide, mehr Humusaufbau. Das ist die gesetzliche Grundlage. Das könnte ja auch CO2 insgesamt zwingend reduzieren.
Vielen Dank. Dann zum Schlussstatement. Zunächst der Petent.
Dann würde ich mit Ihrer Frage, Herr Gremmels, und von Frau Künast mal anfangen. Also CO2-Bepreisung, Lenkungssteuern sind ja durchaus perspektivisch wichtige Instrumente, benötigen aber genau die gleichen Daten, über die wir hier auch gerade geredet haben. Das heißt, dass wir da datenmäßig weiterkommen, ist deshalb auch unumgänglich. Und aus meiner Sicht ergänzen sich irgendwann solche Instrumente. Wenn wir also zur Frage, welche Relevanz hat das, über das wir hier diskutieren, wir alle haben ungefähr im Durchschnitt 2 Tonnen CO2-Äquivalente pro Kopf durch unsere Ernährung, jeder Durchschnittsdeutsche, 2 Tonnen im Jahr. Und die wissenschaftlichen Studien, die es dazu gibt, zeigen, dass man das ungefähr auf 1 Tonne senken kann. Und insofern ist der Beitrag der Ernährung für die Industrieländer, glaube ich, schon ganz wichtiger.
Okay, genau. Vielleicht zur Frage Herrn Huber, glaube ich. Genau, warum machen wir das eigentlich? Für uns ist wichtig, dass das Thema Lebensmittel und Lebensmittelsystem, der Einfluss aufs Klima deutlich wird, weil wir sprechen darüber zu wenig. Wir sind immerhin 25% global. Und deshalb glauben wir, dass wir als Unternehmen eine Verpflichtung dafür haben und auch eine Verantwortung zu zeigen, welchen Einfluss wir auf das Klima haben. Und wir glauben auch, dass nicht nur wir das haben, sondern alle, die in diesem System drin sind, eine Verpflichtung dazu haben, zu zeigen, welchen Einfluss sie auf die Umwelt haben. Von daher glauben wir, dass eine CO2-Kennzeichnung echte Transparenz reinbringen könnte in den Markt, auch das Thema viel, also auch Bewusstsein aufbauen könnte bei den Konsumenten, dass das ein Thema ist und dass das sehr wichtig ist. Und am Ende hoffen wir natürlich, dass die Konsumenten dadurch klimafreundlichere Kaufentscheidungen treffen können. Danke.
Vielen Dank. Das Schlussstatement, Herr Kollege Staatssekretär Feiler, bitte.
Ja, nochmal von meiner Seite vielen Dank für die Petition, dass wir über dieses Thema hier heute diskutieren durften. Natürlich, das denke ich mal, wird keiner hier im Raum bestreiten, befinden wir uns in Zeiten, wo wir einen Klimawandel oder eine Veränderung des Klimas haben. Und Deutschland alleine wird es natürlich nicht hinbekommen. Aber Deutschland kann als gutes Beispiel vorangehen. Und wer, wenn nicht wir, wenn wir jetzt nicht mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen, dass es auch geht. Wir steigen gleichzeitig aus der Kohle, aus der Kernkraft aus und wollen natürlich trotzdem noch weiter wirtschaftlich stark sein. Und wenn wir nicht beweisen, dass wir das auf die Reihe bekommen, dann werden uns keine anderen folgen oder andere Staaten folgen. Der zweite Punkt, den ich noch angesprochen haben möchte, ist, dass alleine die CO2-Kennzeichnung vielleicht nicht ausreicht, aber im gesamten Paket, denke ich mal, ist es eine sinnvolle Angelegenheit. Wichtig dabei ist dann nicht nur auch wiederum als Deutschland alleine zu denken, sondern dass wir es zumindest europäisch denken. Und da ist die Farm-to-Fork-Strategie, die wir ausdrücklich unterstützen, ein wichtiger Bestandteil.
Vielen herzlichen Dank. Damit sind wir am Schluss dieser zweiten Beratung des heutigen Tages angekommen. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei Herrn Goy und Herrn Professor Spiller. Ich darf Ihnen auch sagen, dass Sie die Petenten sind, die auch sich gut an die Redezeiten halten. Es gibt ein Sonderlob vom Vorsitzenden. Wir haben sogar eine dritte Runde geschafft. Das ist auch sehr selten und wir sind immer noch rechtzeitig vor der Zeit. Im Sinne darf ich mich ganz herzlich bedanken bei der Bundesregierung, bei den Petenten, bei den Kollegen Fragesteller. Ich darf die Sitzung für 5 Minuten unterbrechen, bevor wir dann zum dritten Thema des heutigen Tages kommen. Bitte die Sitzplätze zügig zu tauschen, damit die nachfolgenden interessierten Zuschauer auch rechtzeitig noch die Plätze einnehmen können. Und denken Sie an die Hygienemaßnahmen. Die Sitzung ist unterbrochen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die unterbrochene Sitzung ist wieder aufgenommen. Diesmal zur dritten Petition des heutigen Tages. Reduzierung der wirtschaftlichen Abhängigkeit Deutschlands von nichtdemokratischen Staaten. Ganz besonders begrüße ich dazu den Petenten Herrn Thomas Wilke. Darüber hinaus begrüße ich an dieser Stelle den parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Herrn Thomas Barreis. Er wird begleitet von Herrn Sattler. Er ist Referent für Außenwirtschaftsrecht. Mit Hinblick auf die neuen zugekommenen Besucher auf der Tribüne darf ich noch einmal kurz darauf aufmerksam machen, dass die Sitzung live im Parlamentsfernsehen verfolgt wird. Die Sendung wird danach aufgezeichnet bzw. gespeichert und dauerhaft im Internet zur Verfügung gestellt. Zunächst darf ich dem Petenten dann das Wort geben zu einem fünfminütigen Eingangsstatement. Anschließend haben die Abgeordneten Berichterstatter die Möglichkeit, Fragen zu stellen im Wechsel an den Petenten und die Bundesregierung, jeweils eine Frage oder zwei Fragen an Petenten oder die Bundesregierung. Die Antworten erfolgen unmittelbar. Die Mobiltelefone bin ich auszuschalten. Beifalls- und Missfallensbekundungen sind ebenfalls von Ihnen nicht vorgesehen und sollten auch nicht durchgeführt werden. Das Aufzeichnen von privaten Film- und Tonaufzeichnungen ist auch nicht gestattet. Nach diesen kurzen Vorbemerkungen darf ich nun Herrn Wilke um sein Eingangsstatement zur Petition bitten. Vielen Dank. Ich gebe den Hinweis, sprechen Sie klar geradeaus ins Mikrofon, da hört man Sie am besten. Und dann sieht man das auch auf den Kamerabildern sehr gut. Ich freue mich, wenn Sie mich natürlich anschauen, aber die Zuschauer im Fernsehen freuen sich, wenn Sie in die TV blicken.
Reduzierung der Abhängigkeit der Bundesrepublik Deutschland von nichtdemokratischen Staaten. Wie Ihnen allen bekannt wurde, hat die Corona-Krise ja gezeigt, wie abhängig Deutschland oder die übrige Welt von China ist. Es gab einen Maskenmangel. Und auch im Bereich der medizinischen Produkte gibt es einen Versorgungsmangel. Schon Bill Gates hatte 2015 gewarnt vor so einem Pandemie. Und daher wusste eigentlich die Politiker weltweit, dass man sich darauf vorbereiten musste und haben es versäumt. Um das in Zukunft sicherzustellen, dass Politiker eher auf solche Warnungen reagieren, halte ich es erstmal für sinnvoll, ganz allgemein, dass Intelligenztests für Politiker eingeführt werden vor den Wahlen und dann, wie bei Arbeitnehmern und Beamten auch. Zweitens mal auch wäre es sinnvoll, wenn im Internet Bewertungen stattfinden und sich diese Bewertungen dann vielleicht auch auf das Gehalt der Politiker auswirken, so auch positiv und negativ. Dann haben sie eine höhere Motivation, solche Warnungen auch zu beachten. Allgemein schlage ich vor, dass ein eigenes europäisches Außenministerium gegründet wird oder dass ein einheitliches Auftreten gegenüber China und ähnlichen demokratischen Staaten sicherstellt und auch die Hürden beseitigt im Handel mit Afrika und Asien, um den Handel mit Afrika und Asien zu erleichtern. Sie wissen, dass China sehr unbürokratisch Infrastruktureinrichtungen in Asien und Afrika unterstützt, zum Beispiel die Seidenstraße. Und dadurch den Zugriff zu Rohstoffen bekommt, während das bei uns eben etwas problematischer ist. Sie wissen, deswegen halte ich es für sinnvoll, dass eben dieses einheitliche Außenministerium geschaffen wird. Zweitens mal, und Europa insbesondere mit einer Stimme ausspricht, zweitens mal wissen Sie speziell auf Firmen, private Firmen, dass in China es zumindest bis jetzt nach meiner Kenntnis so war, dass die Mehrheit eines privaten Firma immer von einem chinesischen Staatsbürger übernommen werden musste, während außer nur eine Minderheitsbeteiligung hatten. Dadurch sollte man eben hier ebenfalls versuchen zu vermeiden, dass Ausländer einen zu hohen Anteil bekommen und dadurch eben einen maßgeblichen Einfluss bekommen auf die Firmen, insbesondere im Infrastrukturbereich, also jetzt Strom, Wasser, aber auch pharmazeutische Produkte oder aber Waffentechnik, um den Einflussmöglichkeit zu verringern, damit hinter der Einflussmöglichkeit von Politikern ja zu sehr eingeschränkt werden. Insbesondere ist es ja so, dass China und die USA die Möglichkeit bekommen, durch WhatsApp und durch TikTok Zugriff zu bekommen zu den allen europäischen Bürgern. Ich schlage vor, dass ein europäisches Programm geschaffen wird und diese Programme möglichst hier verboten werden, damit um den Zufluss Abgreifen von Daten von europäischen Bürgern möglichst zu unterbinden. Ich weiß auch, dass einige von Ihnen sagen, wir haben Beschränkungen, wir haben unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, das ist richtig und auch gut so, aber die freiheitlich-demokratische Grundordnung sollte ja nicht dazu benutzt werden, um also
den Entscheidungsspielraum der Firmen und der Politiker einzugrenzen, indem eben die Ausländer so viele Einflussmöglichkeiten auf private Firmen bekommen, dass Sachzwänge geschaffen werden und diese Sachzwänge den Entscheidungsspielraum eben von Politikern oder Firmen also zu sehr einschränken oder ausschließen. So, das wäre eigentlich im Prinzip meine Petition.
Vielen herzlichen Dank. Dann kommen wir zur ersten Runde für die Fraktion der CDU-CSU. Bitte, Kollege Bernhard Loos.
Deutschland ist ein Exportland, das von einer globalisierten Wirtschaft in besonderer Weise profitiert, aber auch aufgrund der Lieferketten in besonderer Weise vom internationalen Handel abhängig ist. Deutschland und Europa müssen daher auf das Prinzip der Gegenseitigkeit bei der Öffnung der Märkte setzen. Dies ist gerade auch heute ein Thema beim EU-China-Investitions-Videogipfel. Ich hätte als erste Frage an die Bundesregierung, welche Konsequenz hätte ein allgemeines Verbot von Investitionen bestimmter Länder in Deutschland auf den Export Deutschland in die entsprechenden Länder? Und an den Präsidenten hätte ich gleich die Frage, haben Sie einzelne konkrete Beispiele für das, was Sie als negative Einflussnahme von nicht demokratisch legitimierten Regierungen auf die europäische Wirtschaft bezeichnen? Ich meine jetzt nicht Internetgerüchte, sondern belegte Vorgänge. Danke.
Vielen Dank.
Ich habe ein konkretes Beispiel aus dem Jahre 2016. Da soll der Maschinenbauhersteller KUKA von China aufgekauft worden sein. Und von daher ist das eben eine Schlüsseltechnologie, Maschinenbau. Und ich könnte mir vorstellen, China betrachtet Deutschland ja als Technologiequelle. Und die Gefahr ist dann ganz einfach, dass die billigere Preise haben, sie jetzt schon, und dadurch eine zu hohe Konkurrenz von demokratischen Firmen aus demokratischen Staaten darstellt, dass die ihre Produkte nicht mehr verkaufen können, weil sie eben an gewisse Mindeststandards gebunden sind, die Diktaturen eben unterbieten können. So, und dadurch sind ja auch die ganze Textilfirma ist ja weg aus Europa. Es gibt ja kaum noch Textilfirmen hier. So, und die ganzen Textilfirmen sind ja in Bangladesch oder in China. Und das ist für mich das konkrete Beispiel, um zu sagen, die unterbieten uns überall auf dem Weltmarkt und dann haben wir keine Einnahmen mehr. Und dann können wir auch nichts mehr exportieren.
Fragen beantwortet? Von Thomas Baras.
Ja, herzlichen Dank, Herr Abgeordneter, für diese Frage. Ich glaube, dass es ja nochmal in Ihrer Frage auch zum Ausdruck kam, dass wir als Deutschland eine sehr, sehr starke Exportnation sind. Wir sind die drittstärkste Exportnation der Welt, leben also ein Stück weit von der Globalisierung. Die Güter von Deutschland sind weltweit nachgefragt. Und ich glaube, dass die Konsequenzen eines generellen Verbots von Investitionen eine sehr, sehr weitgehende Auswirkung hätte auf unsere Exportstärke, insofern auch uns als Wirtschaftsnation schaden würden, Arbeitsplätze kosten würden. Deshalb kann ich diesen Verbot, sage ich mal, nur ablehnen oder kann ich das nur negativ sehen, weil ich glaube, dass wir weiterhin auch offene Märkte brauchen. Wir brauchen diese Schutzfunktion, die haben wir auch als Bundesregierung auch eingeführt. Aber ich glaube, die offenen Märkte und eine offene, sagen wir, auch Weltwirtschaft und Handelsbeziehungen sind für uns die Grundlage unseres Wohlstands und Wachstums.
Vielen Dank. Für die Fraktion der SPD, Kollege Timon Gremmels, bitte.
Ja, zur Vorbemerkung des Petenten, Intelligenztests für Politiker gibt es Gott sei Dank genauso wenig wie Intelligenztests für Petenten. Das ist auch gut so. Meine Fragen richten sich an das Bundeswirtschaftsministerium. Wir sind ja sozusagen zeitgleich mit dem Videogipfel zum EU-China, das heute meines Wissens gerade stattfindet. Es soll ja ein Investitionsabkommen angestrebt werden, um europäischen Firmen den Marktzugang in China zu erleichtern. Jetzt meine Frage an die Bundesregierung. Wann ist denn mit einem Abschluss zu rechnen und was sind aus Sicht der Bundesregierung die wichtigsten Punkte, die da drinstehen müssten? Und in Ergänzung als zweite Frage an Sie, Herr Bareis. Frau Vestager hat ja im Juni ein Strategiepapier der EU-Kommission vorgelegt, Unternehmen besser vor Übernahmen aus dem Ausland zu schützen. Ich glaube, das ist gerade in Anbetracht auch von Corona wichtig. Vielleicht können Sie mir eine Bewertung der Bundesregierung zu diesem Strategiepapier kurz darlegen. Dankeschön.
Herr Staatssekretär, bitte.
Ein herzliches Dankeschön für die Frage. In der Tat gibt es heute diesen EU-China-Gipfel, der natürlich eine ganz, ganz große Aufmerksamkeit auch in der Öffentlichkeit hat. Und wir haben auch versucht, ja, was ja auch vom Präsidenten auch angesprochen worden ist, sehr intensiv auch versucht, auch europäisch eine gemeinsame Sprachregelung zu finden, auch eine gemeinsame Position zu finden, was nicht immer einfach ist. Deshalb ist auch die Anregung des Präsidenten durchaus richtig, dass wir europäisch auch mit einer Stimme sprechen müssen gegenüber China. Aber das ist, wie gesagt, nicht ganz einfach, auch weil die Seidenstraßeninitiative auch etwas ist, was natürlich auch durchaus von europäischen Mitgliedstaaten unterschiedlich bewertet wird und auch unterschiedlich auch wahrgenommen wird. Aber unsere Position der Bundesregierung ist ganz klar, dass wir versuchen, auch da innerhalb Europa eine einheitliche Stimme herbeizuführen, auch eine einheitliche Position gegenüber China auch zum Ausdruck zu bringen. Weil nur so können wir auch wirklich unsere Standards, unsere Werte auch gegenüber Europa und gegenüber China auch verteidigen und entsprechend auch dafür sorgen, dass auch da in gewissen Abkommen auch entsprechende dann auch unsere Standards auch zum Ausdruck kommen. Und nur dann, wenn diese Standards auch zum Ausdruck kommen, werden solche Abkommen auch gemeinsam möglich sein. Zu etwaigen Details von Abkommen kann ich zurzeit nicht sagen, aber das würden wir gerne schriftlich nochmal nachreichen.
Vielen Dank, das notieren wir so. Und dann können Sie es gerne über das Sekretariat zuarbeiten. Herr Kollege Spamberg für die Fraktion der AfD.
Ja, vielen Dank. Herr Wilke, die Frage geht an Sie und auch an das Ministerium. Wir hatten jetzt bei der Corona-Krise ja das Problem mit der fehlenden Medikamentenversorgung, die ja auch monopolhaft bei China angesiedelt war oder immer noch ist. Wir reden da von 48 Wirkstoffen, die nicht zur Verfügung standen oder stehen. Minister Spahn hat ja erklärt, dass diese Sache so nicht bleiben soll, sondern dass er überlegt, ob das nach Europa oder Deutschland zurückgeholt werden soll. Deswegen meine Frage ans Ministerium, wie weit ist diese löbliche Aussage? Und an Herrn Wilke, wäre das auch eine der Maßnahmen, die Sie begrüßen in Form von der Unabhängigkeit von China oder Beendigung der Abhängigkeit? Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann zunächst Herr Wilke.
Zuerst er.
Ja, wie Sie das wollen.
Herzlichen Dank, Herr Abgeordneter, für die Frage. In der Tat haben wir im Gesundheitswesen natürlich auch da erhebliche Abhängigkeiten von anderen Ländern, auch wie andere Länder Abhängigkeiten auch von uns haben. Auch das ist ein Ausdruck von Globalisierung. Ich glaube, dass es wichtig ist für uns, dass wir hier wirklich uns für die Krise vorbereiten müssen, dass wir auch für die dringend notwendigen, sage ich mal, Medikamente, aber auch Schutzeinrichtungen eine entsprechende Bevorratung brauchen und eine Produktion brauchen, um entsprechend dann im Notfall auch die Grundversorgung sicherzustellen. Deshalb haben wir in der AWV-Novelle beispielsweise auch jetzt in der 15. AWV-Novelle auch einen ganz klaren Schwerpunkt auf den Gesundheitssektor auch gelegt, sodass auch da Unternehmen, deutsche Unternehmen, auch ein Stück weit geschützt werden vor Übernahmen aus dem Ausland. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass auch da wirklich der Gesundheitsbereich auch wirklich auch ein Stück weit nochmal besondere Aufmerksamkeit bekommt. Darüber hinaus haben wir jetzt auch ein Programm aufgelegt, wo wir versuchen, auch beispielsweise eine Maskenproduktion in Deutschland aufzubauen. Wir haben ganz konkret, investieren wir derzeit sehr viel in Maschinenanlagen, die eine Maskenproduktion möglich machen, die Fließstoffproduktion möglich machen. Dazu werden bis zu 1,5 Millionen Euro pro Anlage, pro Maschine entsprechend auch vom Ministerium aus bezuschusst, sodass auch wirklich diese Maskenproduktion in der Fläche auch deutschlandweit auch wirklich möglich ist und dieser Engpass, der da bestanden hat in dieser Krise, auch behoben wird. Und Ähnliches wird auch in weiteren Bereichen auch geplant und auch teilweise vorgenommen, die ebenfalls sich als Engpass entsprechend der Krise herausgestellt haben.
Vielen Dank. Herr Wilke, bitte.
Ja, es ist ja außer Frage, dass eben die Versorgung mit medizinischen Produkten zu den systemrelevanten Berufen gehört. Ich habe selbst eine Bekannte, die ist Apothekerin. Die hat mir gesagt, es gibt immer mehr Engpässe. Und das ist eine viel zu große Gefahr, wenn wir zu wenig Produkte selber dort herstellen, dass wir von China abhängig werden oder von anderen nicht-demokratischen Staaten. Und die dann, wenn wir kritische Äußerungen machen bezüglich Uiguren oder Organhandel, wie eben in der Petition, dass die dann einfach mal uns benachteiligen bei entsprechenden Versorgungen. Deswegen ist es ja richtig, dass man einen fairen Markt hat, wenn richtig ein fairer Markt da ist, wenn alle auf demselben Voraussetzungen arbeiten, was also Mindeststandards, soziale Mindeststandards betrifft. Aber wir wissen alle, dass die sozialen Mindeststandards in Bangladesch und China nicht gegeben sind. Und deswegen ist es kein gleicher, fairer Handel. Und deswegen müssen wir uns auf jeden Fall in systemrelevanten Berufen unabhängig machen, dass wir auf China und Diktaturen auf gar keinen Fall angewiesen sind.
Vielen Dank. Dann kommen wir zur Fraktion der FDP. Ich habe hier den Kollegen Kulitz stehen.
Der macht herzlich willkommen
im Petitionsausschuss. Bitte schön.
Vielen Dank. Ja, Herr Wilke, vielen Dank erstmal für die Petition. Und Sie hatten gerade erwähnt, dass die EU einheitlich sprechen soll und sprechen muss gegenüber China. Dem stimmen wir als FDP absolut zu. Herr Wareis, meine Frage richtet sich an Sie. Sie hatten auch gesprochen von den offenen Märkten, die wir brauchen. Und da stimmen wir natürlich als FDP absolut zu. Ich frage mich nur, warum die Bundesregierung dann auch hier wieder das Außenwirtschaftsgesetz, was jetzt in kürzester Zeit dreimal reformiert worden ist, was ja eigentlich auch einen Schutzmechanismus eben bieten soll, warum wir hier dann einen nationalen Alleingang zum einen gegangen sind. Und was mich interessieren würde, von was geht denn die Bundesregierung jetzt in Zukunft aus? Wir erleben gerade, dass dieses Jahr wahrscheinlich nur das chinesische Wirtschaftsleistung dieses Jahr signifikant wachsen wird, während die anderen sich schwer tun. Das heißt, wenn wir solche protektionistischen Maßnahmen androhen, dann ist doch damit zu rechnen, dass auch andere Länder, insbesondere China, es auch unseren Investoren noch schwerer machen. Wir haben leider keine Reziprozität. Nur wenn wir jetzt davon ausgehen, dass in Zukunft wahrscheinlich noch mehr Deutsche in China investieren wollen, werden wir sehen, dass seit 2016 die Chinesen massiv bei uns aus dem Markt langsam, also die Investitionen sind massiv zurückgegangen. Deswegen kann ich dieser Petition nicht wirklich abgewinnen, dass wir uns irgendwo ausverkaufen. Ganz im Gegenteil. Geht die Bundesregierung davon aus, dass wir in Zukunft noch mehr deutsche Investitionen in China sehen werden?
Vielen Dank. Herr Staatssekretär, bitte. Herzlichen Dank für die Frage. Ich habe, glaube ich, zum Ausdruck gebracht, dass gerade das Bundeswirtschaftsministerium an einem sehr starken Ausgleich zwischen einerseits der Freiheit, auch offenen Märkten, andererseits aber auch der Sicherheit unserer Unternehmen auch interessiert ist. Und dass wir versuchen, diese Balance auch entsprechend auch in unseren Entscheidungen auch zum Tragen zu bringen. Die gesetzlichen Veränderungen, die wir vorgenommen haben, betreffen größtenteils eine 1:1 Umsetzung der EU-Gesetzgebung bzw. auch der EU-Screening-Verordnung oder der EU-Investment-Screening-Verordnung, genau. Und deshalb sehe ich jetzt da keinen Alleingang Deutschlands. Ich glaube, auch da hat konkret die Entscheidung in den letzten Jahren auch gezeigt, dass wir hier immer auch die offenen Märkte sehr, sehr stark im Blick haben und wirklich auch nur dann auch eine Prüfung auch vorsehen, wenn es wirklich auch sicherheitsrelevante Bereiche auch umfasst. Und auch da an diesem Grundsatz werden wir festhalten, wir werden auch da wirklich nicht über das EU-Maß hinausgehen und auch da entsprechend diese offenen Märkte auch gerade für Deutschland als Exportnation Nummer 1 in Europa auch weiterhin festhalten.
Vielen Dank. Dann kommen wir zur Fraktion Die Linke. Herr Kollege Ernst, bitte.
Ja, als erstes, Herr Rilke, die Frage an Sie. Sie haben ja eben KUKA angesprochen.
Ja.
Wenn wir die Realität sehen, dann wissen wir ja, dass die Bundeskanzlerin KUKA den deutschen Unternehmen zum Kauf angeboten hat, aber keiner wollte sie haben. Halten Sie es deshalb für richtig, dass wir eine strategische Position einnehmen, die dann sagt, im Zweifelfall muss auch durch einen Industriefonds der Bundesrepublik Deutschland es möglich sein, solche Unternehmen dann zu kaufen, wenn damit gewährleistet ist, dass Technologie im eigenen Land bleibt? Und die Frage an die Bundesregierung wäre, die Maßnahmen, die Sie in Ihrer Industriestrategie, Herr Altmaier, auch angekündigt hat, sind die aus Ihrer Auffassung nach ausreichend, strategisch den Nachteil auszugleichen, den wir vielleicht, ich meine das eher kritisch, durch eine staatswirtschaftlich organisierte Wirtschaft wie in China haben. Die sind ja relativ erfolgreich und wir haben durch einzelwirtschaftliche Entscheidungen oft auch einen Nachteil. Wie sehen Sie das?
Vielen Dank. Dann zunächst Herr Wilke, bitte.
Ja, ich bedanke mich für die Frage, aber ich denke da zum Beispiel auch an die frühere DDR. Die DDR hat auch Technologie aus der Bundesrepublik Deutschland abgezogen. Und wir wissen hinterher, bei China stelle ich es mir noch schlimmer vor, dass die also diese Technologie, wenn sie die einmal in der Hand haben, eben auch gegen demokratische Staaten anwenden wird irgendwann. Es ist ja, man kann ja prinzipiell investieren an den Staaten und es ist ja natürlich prinzipiell gut, einen Austausch zu fördern. Aber bei Diktaturen haben wir immer das Problem, dass wir nie wissen, ob die Technologie, die wir denen verkaufen, irgendwann gegen uns verwendet wird. Von daher bin ich dagegen, dass denen irgendwie überhaupt kein Zugang gegeben wird zu Technologie, auch nicht hier, weil die Gefahr immer besteht, dass sie Sachen abkopieren, ohne dass wir das merken, und dann, wie gesagt, in ihrem Land einsetzen und deutsche Firmen damit preislich unterbieten, weil die billiger produzieren können. Das haben wir jetzt überall gesehen. Handys zum Beispiel, Autos, bauen die alles billiger als wir. Und wir haben keine Chance. Man, jede Technologie, egal was, auch dann, wenn sie hier ist, besteht die Gefahr, dass die abkopiert wird und dann doch dort eingesetzt wird. Das können wir nicht kontrollieren. Wir wollen sie das feststellen im großen Land, woher die Technologie haben. Die werden aber sagen, haben wir selbst entwickelt, kann man nicht nachweisen. Aber erstens mal, dass die Gefahr der unlauteren Konkurrenz besteht nun mal. Und es besteht eben auch die Gefahr, dass China eines Tages auch militärisch die Technologie verwendet, weil China ja schon ganz klar sagt, sie wollen eben Taiwan zurückhaben und auch Flugzeugträger baut. Das sind ja Angriffswaffen und auch ganz klar dort Inseln baut im Pazifischen Meer, wo andere Staaten provoziert wird. Und ich habe den Eindruck, dass das eben dazu benutzt wird, um auch für militärische Zwecke später eingesetzt werden kann. Und das sollten wir eben alle Möglichkeiten benutzen, um das zu vermeiden.
Vielen Dank. Herr Staatssekretär, bitte.
Herzlichen Dank. Herzlichen Dank für die
Herzlich Dankeschön für die Frage. Ich möchte zum ersten Punkt nur ganz kurz eine kleine Kommentierung machen, nämlich zu KUKA. In der Tat ist es richtig, dass bei KUKA ja sehr, sehr intensive Bemühungen der damaligen Bundesregierung gab, KUKA auch innerhalb von Deutschland auch entsprechend auch Gesellschafter wieder zu finden, die KUKA auch entsprechend auch dann tragen und in die Zukunft führen. Und das ist damals nicht gelungen. Und KUKA ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass man sieht, dass jetzt mal mittelfristig gesehen, auch sagen wir, was Arbeitsplätze angeht, was Technologien angeht, durchaus auch sagen wir, solche Übernahmen auch aus ausländischen Investoren nicht immer nur zum Nachteil sein müssen, sondern auch da teilweise sogar auch die Unternehmen auch teilweise durch Kooperation und auch enge Verbindungen auch durchaus auch den Vorteil entstehen können. Ja, aber ich glaube, dass KUKA auch ein Beispiel ist, dass nicht nur alles negativ ist, was internationale Verflechtungen angeht, sondern auch durchaus auch positive Entwicklungen daraus entstehen. Punkt 2, die Industriestrategie von unserem Bundesminister Peter Altmaier ist, glaube ich, eine gute Grundlage für eine positive Wirtschaftsentwicklung, auch für starke Unternehmen in der Zukunft. Und ich will sagen, dass ich davon überzeugt bin, dass eine freiheitlich-demokratische Grundordnung und Demokratie und Freiheit immer eine bessere Grundlage ist und längerfristig, glaube ich, erfolgreich ist wie totalitäre Staaten und Systeme, wo eine zu sehr große Staatswirtschaft Einfluss nimmt.
Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Herr Kollege Trittin, bitte.
Ja, lieber Herr Wilke, lieber Herr Vorsitzender, lieber Herr Bareis, zwei Vorbemerkungen. Das eine, ich kann keine einseitige Abhängigkeit Deutschlands erkennen. China ist von Deutschland mindestens oder von Europa mindestens so abhängig wie umgekehrt. Das hat viel damit zu tun, also China hätte nicht Hunderte von Millionen von Menschen aus absoluter Armut rausholen können, ohne Verflechtung mit der Volkswirtschaft. Und umgekehrt ist China für viele Unternehmen in Deutschland eine Cash-Cow. Also es geht es darum, das Gemeinsame zu gestalten. Die zweite Bemerkung, die ich machen möchte, in einem Punkt sollten wir nicht werden wie China. Wenn ich nach China fahre, mache ich meinen Rechner und mein Handy platt, lege mir ein Pseudonym zu und versuche dann, die chinesische Zensur zu umgehen. Gelingt mir. Sie haben jetzt gefordert, TikTok und WeChat zu verbieten. Wir kritisieren China dafür, dass dort Google, WhatsApp, Facebook, Twitter nicht zugelassen sind. Ich finde, wir sollten da uns nicht mit den Chinesen gemein machen, sondern weiterhin darauf bestehen, dass dieser Zugang zu diesen Dingen auch in China da ist. Deswegen meine Frage an Sie, Herr Bareis. Ich habe in Shanghai gelernt, wie China über den Verbot von Google und die zwangsweise Nutzung von Baidu und die Weigerung, irgendwas ins Ausland zu lassen, intellektuelles Wissen von BMW zum autonomen Fahren abschöpft. Welche Forderungen haben Sie an ein EU-Investitionsabkommen, um diesen Klau geistigen Eigentums, der jeden Tag offen und gar nicht versteckt stattfindet, zu unterbinden? Und die zweite Frage, die ich habe, es gibt verschiedene Unternehmen in Deutschland, auch ein großes Familienunternehmen, das größte Familienunternehmen dieses Landes, die investiert sind in Urumqi in Xinjiang. Gibt es eigentlich Vorstellungen seitens der Bundesregierung, diesen Unternehmen zu untersagen, weiterhin von der dort verübten Zwangsarbeit zu profitieren?
Vielen Dank.
Herzlichen Dank für die Fragen. Ich kann nur Ihnen recht geben in der ersten Frage, dass natürlich solche Themen auch Bestandteil eines Abkommens, eines möglichen Abkommens sein müssen. Ich kann Ihnen berichten, dass Peter Altmaier und ich erst vor gut einem Jahr ebenfalls in Shanghai waren, auch die gleichen Gespräche geführt haben, wahrscheinlich wie Sie, auch gerade mit dem gleichen Unternehmen Gespräche geführt haben und auch dann nochmal festgestellt hat, wie schwierig es ist für dieses Unternehmen auch wirklich dann in der Cloud, wo sie die Daten sammeln, auch Verkehrsdaten, aber auch Daten natürlich auch über ihre Autos und über ihre Erfahrungen, die aus dem Land zu bringen und dann dort auch zu verarbeiten. Das ist heute de facto nicht machbar oder ganz, ganz schwierig machbar. Und auch wir haben damals in unseren Gesprächen, die wir geführt haben, auch mit der chinesischen Staatsregierung, auch gerade klar zum Ausdruck gebracht, dass sowas unserer Ansicht nach nicht geht und dass es nicht unseren Werten entspricht. Deshalb, wie gesagt, auch da nochmal die klare Bekenntnis in unserer konkreten Arbeit, auch in den konkreten Gesprächen mit China, wird sowas zur Sprache kommen, kommt sowas zur Sprache, kam sowas zur Sprache. Und ich bin auch davon überzeugt, dass auch solche Dinge auch dann Bestandteil eines möglichen Abkommens ist. Wie schwierig das auch denn sein wird in der konkreten Umgestaltung, zeigt sich auch daran, dass dieses Abkommen ja auch sicherlich nicht heute irgendwie vorankommt oder zustande kommt, sondern dass auch da nicht sicherlich nochmal etliches an Zeit und an Gesprächen notwendig ist, um da entsprechend auch voranzukommen. Es darf nicht sein, meines Erachtens, dass allein aufgrund der Marktmacht Chinas, China hat eine riesen Marktmacht aufgrund der riesen Bevölkerung, aufgrund des riesen Landes, und natürlich damit auch einen enormen Druck kann so ein Land auch ausüben auf die Unternehmen. Ich glaube, dieser Druck, diese schiere Marktmacht allein aufgrund der Größe darf nicht dazu führen, dass wir unsere Werte und unsere Grundlagen, sagen wir mal, hierzu preisgeben und hier nachgeben. Ich glaube auch, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Zum zweiten Thema, dieser Zwangsarbeitsvorwurf, da muss ich gestehen, dass ich da nicht im Kenntnis bin. Vielleicht können wir das Thema noch mal intensiver noch mal vertiefen, indem Sie uns noch mal das Unternehmen nennen, auch die konkreten Vorwürfe nennen, und wir würden gerne noch mal nachgehen.
Vielen Dank. Zur zweiten Runde erteile ich das Wort Kollegen Bernhard Loos für die CDU-CSU-Fraktion.
Bitte. Danke, Herr Vorsitzender. Zunächst eine Frage an den Präsidenten, Herrn Wicke. In Deutschland haben wir als nationales Recht das Außenwirtschaftsgesetz und die Außenwirtschaftsverordnung. Beides wurde erst in diesem Jahr erneut verschärft. Und die Prüfschwellenwerte wurden in der laufenden Legislaturperiode bereits deutlich abgesenkt. Warum reichen die bestehenden Regelungen Ihrer Meinung nach nicht aus? Was kritisieren Sie an den bestehenden Regelungen? Und an den Herrn Staatssekretär hätte ich eine ergänzende Frage dazu. Würden Sie uns über sogenannte atypische Kontrollerwerbe informieren und wie die Bundesregierung diese verhindern will? Danke.
Vielen Dank. Herr Wilke, bitte. Machen Sie das Mikro an, bitte.
Danke. So, danke für die Frage. Ich kenne jetzt dieses Außenwirtschaftsgesetz, diese Änderungen nicht, weil ich damit normalerweise nichts zu tun habe. Deswegen wäre es nett, wenn Sie auch gesagt hätten, ungefähr was jetzt geändert wurde. Da haben Sie eher einen Zugriff als ich. Aber das Problem ist eben, bleibt immer noch halt das Grundproblem, dass diese nicht demokratischen Staaten soziale Mindeststandards nicht einhalten und aufgrund ihrer Nicht-Einhaltung von sozialen Mindeststandards, also Beschäftigtenschutz, Gesundheitsschutz, Arbeitsschutz oder auch Krankheitsschutz, Krankheitsfortzahlung im Krankheitsfall, wenn jemand eben dort einen Schaden hat während der Arbeit, einen Unfall bekommt, dann ist das wesentlich geringer als hier. Und das sind Kosten, die sich sparen, deswegen produzieren die billiger. Und deswegen können sie uns weiterhin trotzdem unterbieten, unsere Preise. Und das sehen Sie ja bei dem Handy Huawei. Das Huawei-Handy wird billiger verkauft als fast alle anderen Handys. Und dadurch kommt eben Huawei in den Markt rein. Auch dann, da ändern die Außenwirtschaftsgesetze nicht. Ganz einfach, weil die einfach gucken, was kostet und die Handys aus demokratischen Staaten. Und da gehen wir drunter und unterbieten die jeweils. Und dann haben die Firmen aus demokratischen Staaten eben keine Chance, mitzuhalten, weil sie gewisse soziale Mindeststandards eben einhalten müssen. Und die Kosten eben. Und das können die von den Preisen nicht unterbieten. Und deswegen muss ein Ausgleich geschaffen werden. Das eine Möglichkeit wäre eben zum Beispiel Zölle zu machen, Importzölle. Aber dann machen natürlich Gegenzölle, ist ja klar. Aber da wären die Politiker wie Sie eigentlich gefragt, sich etwas anderes ausdenken zu lassen oder auszudenken, was eben einen Handelskrieg vermeidet. Und man einen Ausgleich dafür hat, dass sie sagen, okay, ihr schafft bitte soziale Mindeststandards, genauso wie bei uns, dann sind wir bereit, das zu akzeptieren. Aber solange die sozialen Mindeststandards nicht geschaffen werden oder Leute da eben, wie er sagte, Zwangsarbeit vorliegt oder aber Krankheitsschutz zum Beispiel nicht gegeben ist, solange würde ich versuchen, ist die Konkurrenz nicht gleichwertig. Und solange würde ich versuchen, muss man die eigene Industrie schützen vor solchen Produkten. Auch geistiges Eigentum wird ja gestohlen. Und deswegen, da ist keine Vergleichbarkeit gegeben. Und da haben sie es bisher noch nicht geschafft, auch durch das Außenwirtschaftsgesetz nicht, eine vergleichbare Situation für Firmen aus demokratischen Staaten herzustellen.
Vielen Dank. Herr Staatssekretär, bitte.
Herzlichen Dank für die Frage. Abgeordnete, Sie sprechen in der Tat ein Problem an, das dazu führen kann, dass bestehende Gesetze ausgehebelt werden, indem man unternehmerische Konstruktionen findet, in dem beispielsweise Stimmrechtskäufe und sage ich mal auch Aufsichtsratmandate dann dazu führen, dass man einen höheren Einfluss aufs Unternehmen auch vornimmt, als es eigentlich durch diese alleinige Beteiligung von 10 oder 5% auch dann zum Ausdruck bringt. Dieses Aushebeln der bestehenden Gesetzgebung wollen wir dadurch Rechnung tragen, dass wir diese Umgehungstatbestände auch in der 16. AWV aufnehmen und dort entsprechend Vorkehrungen treffen, dass dies nicht mehr dazu führt, dass entsprechende, sagen wir mal, Regeln, die wir uns vornehmen, dann entsprechend ausgehebelt werden, dass auch da der Schutz Unternehmen auch gewährleistet werden kann.
Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion Kollege Kramenz, bitte.
Ja, zunächst einmal glaube ich, dass am wichtigsten ist, dass sich die EU nicht auseinanderdividieren lässt. Ein Hauptproblem ist ja derzeit, dass China sehr erfolgreich versucht, auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel Hafen von Piräus in Griechenland oder auch mit den Corona-Hilfen sozusagen Europa zu spalten. Und das müssen wir, glaube ich, und da hat wir als Bundestag, aber sicherlich auch die Bundesregierung ganz großes Interesse daran, dass wir sozusagen dieses Teile und Herrsche nicht, dass das nicht durchkommt. Meine Frage, Herr Baes, bezieht sich auf die Frage der digitalen Infrastruktur. Das ist ja eine Frage nationaler und europäischer Sicherheit. Und die Entscheidung, wer am Aufbau kritischer Infrastruktur beteiligt ist, ist eine politische Frage und muss auch von uns getroffen werden. Insbesondere Sicherheitsaspekte und auch Genehmigungsvorbehalte sind wichtige Punkte, die wir miteinander diskutieren müssten. Vielleicht können Sie noch mal sagen, wie wir in diesem Zusammenhang die Frage des IT-Sicherheitsgesetzes oder der derzeit diskutierten TKG, wie da der Sachstand der Bundesregierung ist im Sinne von Sicherheit. Und vielleicht können Sie da ein paar Ausführungen machen, weil ich glaube, das ist im Blick auf insbesondere China sicherlich auch sehr wichtig.
Vielen Dank. Herr Staatssekretär, bitte.
Herzlichen Dank für die Frage. Ich kann Ihnen nur sagen, das Thema IT-Sicherheitsgesetz in der Federführung des BMI liegt. Deshalb möchte ich dazu keine spezifischen Äußerungen machen. Ich kann dazu auch nichts Konkretes sagen. Ich kann nur sagen, dass all die Themen, die im IT-Sicherheitsgesetz auch entsprechend Relevanz haben, auch in der ABV, eine entsprechende Rolle spielen. Ich kann nur sagen, dass das Thema, das Sie genannt haben, durchaus bei uns eine hohe Bedeutung hat. Alleine darin können Sie sehen, dass wir versucht haben, ja intensiv jetzt die letzten 1,5 Jahre ein System aufzubauen, das auch es ermöglicht, dass deutsche Unternehmen, aber auch Privatpersonen ihre Daten sicher entsprechend auch in Europa speichern können, in der europäischen Cloud speichern können. Dazu ist das Gaia-X-Projekt ein ganz, ganz wichtiger Beitrag beispielsweise, nur als kleines Beispiel dafür, dass wir da wirklich intensiv dran sind. Bisher war immer die allgemeine Sprachregelung, dass die Unternehmen in USA oder China hier meilenweit den europäischen Unternehmen, sagen wir mal, vorweg sind und es nicht mehr möglich ist, dass eine deutsche oder europäische Cloud möglich ist. Ich glaube, das Bundesministerium Wirtschaft und Energie und unser Minister hat sehr, sehr intensiv mit seiner Arbeit bewiesen und auch mit seiner Kooperation mit Frankreich bewiesen und auch die Einbindung von Unternehmen haben gezeigt, dass wir hier wirklich auch dran sind, eine europäische Cloud möglich zu machen und damit eine sichere Datenstruktur für Europa und für Deutschland auch zu ermöglichen. Und dieses kleine Beispiel zu zeigen, dass wir da wirklich intensiv dran sind, auch die IT-Sicherheitsstruktur in Europa weiterhin auszubauen und auch da, wie gesagt, unserem Anspruch von Sicherheit, unseren Werten auch gerecht zu werden.
Vielen Dank. Herr Kollege Spangberg für die Fraktion der AfD, bitte. Warten Sie mal kurz, wir müssen mal die Mikrofone alle wieder ausmachen.
Herr Wiege, also Sie fordern ja, dass klarere Maßnahmen getroffen werden, dass das, was Sie kritisiert haben, eben irgendwie mal zu Ende geht bzw. verbessert wird. Nun ist es ja so. Es heißt ja, wir haben fast 1,5 Milliarden Menschen nur in China. Das ist eine der größten Wirtschaftsmächte, eines der größten Länder. Meinen Sie, dass es wirklich überhaupt möglich ist, derartige Forderungen diesem Handelspartner und dieser Gruppe von Menschen, die ja dreimal so groß sind wie die Europäische Union, fast in der Bevölkerung, überhaupt derartige Daumenschrauben anzuziehen? Und die Frage geht auch an die Bundesregierung. Wie weit ist es denn wirklich mit unserer Kraft China gegenüber überhaupt aufzutreten auf wirtschaftlichem Gebiet? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Abhängigkeit Chinas letztendlich groß ist. Ich denke mir, wenn die wollten, könnten die auch allein existieren. Was wollen wir tun? Und Herr Wege, nochmal die Frage, ist Ihnen denn überhaupt bekannt, ein Land der Erde, was sich wirklich gegen die chinesische Vormachtstellung schon zur Wehr gesetzt hat oder überhaupt zur Wehr setzen könnte?
Herr Wilke?
Nein, ist mir nicht bekannt. Ich weiß, dass die Handelsverflechtungen ganz einfach zu dicht sind, auch zwischen USA und China. Da hat es ja auch Handelskriege gegeben. Das stand ja wochenlang in den Zeitungen mit Trump, was er für Zölle machen wollte und China dann gegen Zölle. Die Handelsverflechtungen sind zu eng und von daher, es ist aber vielleicht auch gerade der Fehler der Politiker, dass man solche Handelsverflechtungen überhaupt zugelassen hat. Man muss gucken, wo kann man Handel treiben, vielleicht bei Nahrungsmitteln, bei Produkten, die also, wo wir nicht abhängig werden, wo es auch keinen Einfluss auf die Militärtechnologie hat, da kann man ja Handel treiben. Gerade bei Lebensmitteln, China braucht Lebensmittel, gerade ist ein großer Schweineabnehmer, haben wir jetzt gehört, zusammen mit der Schweinepest. Von daher wäre es für mich kein Problem. Aber alles, was irgendwie technologisch begründet ist, was man militärisch missbrauchen kann, da sollten wir zurückhaltend sein. Ich erinnere nur an den Warschauer Pakt. Da gab es mal eine Regelung, dass keine
Computer in Warschauer Pakt damals exportiert werden durften, um den Warschauer Pakt daran zu hindern, irgendwie eine eigene IT aufzubauen. Und sowas Ähnliches, das hat man damals, ich weiß nicht, ob man es durchgehalten hat, wie weit man es durchgehalten hat, aber ich weiß, dass es so eine Regelung gab, 1980er Jahren. Solche ähnlichen Regelungen müssen wir uns auch leider auch mit China überlegen, weil China, ganz solange China eben militärisch aggressiv auftritt gegenüber den Nachbarstaaten, die sagen ja immer noch Taiwan, das sei ihr Gebiet, das wollen sie irgendwann wieder haben. Sie bauen Inseln im Pazifischen Ozean, um ihre Grenze rauszuschieben. Es gibt dauernd Grenzstreitigkeiten mit Indien. Es besteht einfach die zu große Befürchtung, dass Technologie von China militärisch irgendwann missbraucht wird oder auch weitergehen mit einem anderen befreundeten Staaten. Deswegen sollte man genau überlegen, welchen Handelsebene man weiterhin Handel treiben kann, was ungefährlich ist, und wo es eben gerade bei Technologie, die militärisch verwendet werden, sollte man einschränken. Und man sollte eben, wie gesagt, zusehen, dass die Chinesen hier keinen Einfluss auf die deutschen Firmen bekommen, die irgendwann ihre Sachzwänge, ihre Entscheidungsmöglichkeiten als Politiker einschränken, wo hinterher nur noch gesagt werden kann, ja, die Sachzwänge waren anders, wir konnten nicht anders entscheiden. Und die sind dann von solchen Firmen wie China dann eben vorgegeben worden.
Vielen Dank. Mikrofon nicht vergessen.
Ja, herzlichen Dank für die Frage an mich. Ich glaube, dass durchaus richtig ist und zum Ausdruck kam in der bisherigen Diskussion, dass der China eine sehr, sehr starke, eine große Volkswirtschaft ist und auch für uns natürlich ein ganz, ganz wichtiger Handelspartner ist. Deshalb auch natürlich enorme, sage ich mal, auch gegenseitige Abhängigkeiten bestehen. Aber ich glaube, dass wir irgendwie den Kampf nicht aufgeben dürfen. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass wir in vielen Bereichen technologisch noch Vorsprung haben und diesen technologischen Vorsprung auch weiterhin ausbauen sollten. Wir haben natürlich einen starken Wettbewerb mit China, aber es gilt, glaube ich, auch da, den Wettbewerb aufzunehmen und zu schauen, dass wir gerade in Technologien auch weiterhin vorne bleiben. Und dort, wo natürlich auch unfaire Handelspraktiken bestehen, diese auch ganz klar auch abzuweisen, beziehungsweise auch durch gewisse Schutzmechanismen bei uns in Deutschland auch entsprechend auch vorzukehren und zu schauen, dass unsere deutschen Unternehmen auch gesichert sind. Ansonsten glaube ich, dass wir auch aus der Vergangenheit lernen sollten. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns mit den Ländern und Staaten verbünden sollen. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig gewesen wäre, dass wir beispielsweise mit einem weiteren Wirtschaftsraum uns vereinigt hätten. Damals hatten wir ja als eines der großen, sagen wir auch, Gründe für das Handelsabkommen TTIP mit den USA auch als Grund mit auf den Weg gegeben, dass wir auch gesagt haben, dass mit TTIP gemeinsam wir den westlichen Wirtschaftsraum auch entsprechend verbunden hätten, einen offenen Wirtschaftsraum gegründet hätten, der auf gemeinsamen Werten auch basiert und damit auch ein Stück weit auch diese Gegenmacht zu China auch entsprechend aufgebaut hätten und damit auch ein Stück weit natürlich auch nochmal diese starke Übermacht, die Sie gerade beschrieben haben, auch nochmal ein Stück weit nochmal auch, ja, auch nicht entkräftet, aber ein Stück weit auch ein Gegengewicht aufrechterhalten. Das haben wir nicht geschafft damals, leider Gottes, dieses Momentum ist verloren gegangen. Aber ich glaube dennoch, dass der Wirtschaftsraum Europa mit ihren 54 Millionen Menschen und wie gesagt in vielen Bereichen technologischem Vorsprung und auch eine starke Wettbewerbsfähigkeit durchaus auch dem chinesischen Wirtschaftsraum die Stirn bieten kann und auch damit unsere Werte, unsere Demokratie, unsere Freiheit auch verteidigen kann.
Vielen Dank. Für die Fraktion der FDP, Herr Kollege Kulitz, bitte.
Ja, vielen Dank. Herr Wilke, mich würde schon mal interessieren, wenn Sie gerade sagen, die Handelsbeziehungen zu China sind zu eng. Können Handelsbeziehungen überhaupt zu eng sein? Also ich bin ein großer Fan von engen Handelsbeziehungen. Je mehr Länder, Nationen voneinander abhängig sind, desto unwahrscheinlicher ist es, dass man sich gegenseitig auch dann wieder mit dem Knüppel über den Kopf haut. Ich glaube, das muss man schon mal ganz klar sagen. Und egal wann in der Geschichte und wo in der Geschichte, man sieht, dass Handel immer der Grund für Prosperität war. Und zwar für jegliche Nation und jegliches Land. Und ich glaube, deswegen ist es uns auch ganz besonders wichtig, diesen Handel auf jeden Fall so weitestgehend auszubauen, aufzubauen und auch weiterzumachen. Und es suggeriert auch zu sagen, dass die Technologietransfer, der hier stattfindet, wobei da ein paar Sachen aus meiner Sicht auch nicht so ganz richtig waren, in der Petition drin steht, dass wir noch Technologieführerschaft hätten in Deutschland. Ich glaube, auch da müssen wir uns langsam mal richtig warm anziehen. Auch in China ist man sehr, sehr fortschrittlich. Und wenn wir die Debatte um Huawei haben, dann ist es nicht, weil Huawei unsere Technologie geklaut hat, sondern weil Huawei Marktführer ist in vielen Bereichen und technologisch einen Riesenfortschritt hat. Und wenn wir diese Ketten zerbrechen, dann müssen wir uns warm anziehen, weil dann auch China irgendwann sagen wird, wieso sollen denn jetzt die Deutschen unsere Technologie noch bekommen? Das ist, glaube ich, auch nochmal die andere Seite der Medaille. Und das muss man auch nochmal klarstellen. Wir haben in Deutschland, wir haben rund 5.200 deutsche Unternehmen, die in China tätig sind und über 1,1 Millionen Arbeitsplätze schaffen, während derzeit ca. 2.000 chinesische Unternehmen in Deutschland tätig sind. Also bitte, wenn wir immer Reziprozität fordern, sollten wir das auch mal genauer angucken in diesen Dingen. Aber ich gebe Herrn Bareis absolut recht. Ich meine, letztendlich geht es ja auch um die Thematik, wie wir international gemeinsam die Dinge handeln können. Da hätte ich eine Frage vielleicht noch an die Bundesregierung, gerade jetzt in Zeiten der Ratspräsidentschaft. Wir sehen ja, dass leider die WTO aus verschiedensten Gründen große Schwierigkeiten gerade hat als Welthandelsorganisation. Aber mich würde mal interessieren, inwieweit jetzt wir die Ratspräsidentschaft vielleicht auch nutzen können, um da auch auf Europa noch mal zuzugehen, um noch mal zu versuchen, die multilateralen Institutionen, insbesondere die WTO, jetzt noch mal so zu stärken, dass wir da im 21. Jahrhundert einen verlässlichen Partner haben, der den Welthandel dann auch organisieren kann.
Vielen Dank. Herr Wilke zunächst.
Ich kann das sehr gut verstehen, dass Sie sagen, Handel ist notwendig. Natürlich ist Handel notwendig. Aber Handel darf nicht dazu führen, dass Staaten unterstützt werden, sich militärisch aufzurüsten. So, und ich denke mir, ein Teil des technologischen Fortschritts hat China dadurch erlangt. Auch die DDR hat das früher gemacht. Die hat ja auch Technologie aus der Bundesrepublik abgezogen, dass China eben mit aufgebaut worden ist. Und man sollte zumindest dann Bedingungen schaffen, dass sie sagen, okay, ihr müsst zumindest euch friedlich verhalten. Und China verhält sich nicht friedlich, sondern sie, ich habe ja eben gesagt, die bauen Inseln dort im Pazifik, sie beschaffen Grenzkonflikte und auch mit Indien gibt es Grenzkonflikte. Und ich habe die große Befürchtung, dass wir, wenn wir zu viel Technologie denen geben, dass dann eines Tages sagen, die behalten alles für sich, die geben von uns nichts ab, zumindest nach dem, was ich gelesen habe, bleibt die Technologie einseitig, die entwickelt haben, bei denen, sodass sie versuchen, sich einen Vorteil zu bekommen. Sie versuchen nur zusätzlich, unsere Erkenntnisse mit abzuschöpfen. Und deswegen muss man eben, ähnlich wie beim Warschauer Pakt, früher sagen, okay, ihr könnt alle Technologien bekommen, die dazu da sind, dass die Lebensqualität der Menschen zu verbessern, also in puncto Landwirtschaft, in puncto Pharmazie, in puncto Lebensmitteltechnologie, alles das, da können wir ohne Probleme Handel treiben. Aber sobald es irgendwie ins Militärische reingeht, sollte man in einem Staat, einer Diktatur wie China, also möglichst aus ethischen Gründen sagen, wir wollen keine Diktatur unterstützen. Wir sagen immer, wir sind gegen Nazis hier in Deutschland, Nazis raus und so weiter, aber dann darf man auch keine Diktaturen, Produkte aus Diktaturen möglichst kaufen, um diese Diktatur nicht zu unterstützen. Und dann sollte man sehen, dass man eben zumindest da alles, was man militärisch verwenden kann, sagen, gut, das können wir nicht machen, weil ihr seid eine Diktatur und die Gefahr, dass es eines Tages einen Krieg gibt und dass ihr diese Technologie, die wir jetzt zusammen entwickelt haben, gegen uns verwendet, ist uns einfach zu groß. Weil ihr seid größer. Ihr habt zwei Millionen Soldaten unter Waffen, wir nicht.
Vielen Dank, Herr Wilke, auch mit Blick auf die Uhrzeit. Herr Staatssekretär, bitte.
Ja, herzlich Dankeschön für die Frage. Ich möchte es nochmal bekräftigen, wie intensiv wir derzeit dran sind, die WTO wieder zum Laufen zu bringen, zum Funktionieren zu bringen. Dazu sind verschiedene Ansätze wichtig. Ich glaube, da ist es wichtig, dass wir einen guten Generalsekretär oder Generalsekretärin bekommen, die entsprechend auch dann die WTO wieder, auch da zusammenbringt und auch die WTO wieder handlungsfähig macht. Darüber hinaus sind wir intensiv auch mit unseren Partnern dran, auch dann auch wirklich die notwendigen Institutionen wieder auch da zu besetzen. Auch da ist bekannt, dass derzeit die Schiedsgerichte nicht besetzt sind und dass da auch natürlich keine Verfahren derzeit auch möglich sind. Auch da sind wir mit unseren Partnern im sehr, sehr engen Austausch und auch da versuchen wir auch den nötigen Druck auszuüben, um dann entsprechend auch Erfolg zu bekommen, dass diese Positionen wieder besetzt werden, dass auch da die notwendigen auch Institutionen der WTO auch wieder handlungsfähig sind.
Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke, Herr Kollege Ernst, bitte.
Herr Bareis, Sie haben eben TTIP angesprochen. Würden Sie die Auffassung vertreten, dass unter TTIP es noch Möglichkeiten gäbe, zum Beispiel Amerikaner, die ja nun die Bundeskanzlerin abgehört haben und vollkommen eigenständige wirtschaftliche Interessen verfolgen, wie man sieht, aus so einem Verfahren, zum Beispiel in dem Huawei sich befindet, auszuschließen? Wäre in so einem Zusammenhang nicht TTIP geradezu kontraproduktiv, wenn man eine eigenständige Position, eine souveräne Position von Europa und eine souveräne Position von Deutschland vertreten würde. Hätten wir uns da nicht sozusagen ein Ei gelegt? Und die zweite Frage nochmal an den Emittenten. Die Frage ist ja, ob die bisherige Verordnung, die wir nun geändert haben, ausreicht. Und deshalb möchte ich Ihnen da nochmal kurz daraus zitieren, dass in dieser Verordnung steht, dass wenn ein einzelnes Land feststellt, dass die Sicherheit oder die öffentliche Ordnung voraussichtlich beeinträchtigt ist, können die Mitgliedstaaten und die Kommission insbesondere auch berücksichtigen, ob ein erhebliches Risiko besteht bei ausländischen Investitionen an illegalen oder kriminellen Aktivitäten und ob entsprechend militärische Dinge dabei betroffen sind. Also das ist jetzt schon gegenwärtiges Recht. In welcher Weise würden Sie das dann verschärfen wollen, was gegenwärtig schon Recht ist?
Vielen Dank. Ja, es ist schwierig, da in Worte zu fassen, das gebe ich gern zu. Aber ich denke mir, ich sage ja, wir können mit China zusammenarbeiten in allen Bereichen, die nicht militärisch geprägt sind. Also Landwirtschaft, Medizin, Pharmazieprodukte könnte man machen. Aber alles das, was eben Militärtechnologie bedeutet, da müssen wir eben, was militärisch verwendet werden kann, da sollte man eben ja, sagen, okay, aus Gründen des Geheimnisschutzes müssen wir dort wesentlich strenger sein. Oder Huawei zum Beispiel sollte man ausschließen bei 5G. Weil die Gefahr, dass die eben Daten abgreifen, ich erinnere an die USA, an den Privacy Shield, der ist ja aufgehoben worden, am 16.07.2020, das sogenannte Schrems II-Urteil. Da hieß es auch ursprünglich, USA ist jetzt ein demokratischer Staat, das ist klar. Aber das hat auch nicht gereicht, was wir da an Vereinbarungen gemacht haben im Privacy Shield. Der EuGH hat gesagt, das verstößt gegen europäisches Recht. Ihr dürft trotzdem hier die Daten nicht abgreifen. Oder da muss was geschaffen werden, dass keine Daten in die USA transferiert werden. Genauso muss man eben aufpassen, dass keine Daten nach China gelangen, die Chinesen zum Beispiel in die Lage versetzen, zusammen mit Russland eventuell mal einen militärischen Angriff besser durchführen zu können. Und wenn die wissen, wie viele Leute wo wohnen und wo welche Firmen stehen, dann sind das für die schon Vorteile, die eventuell mal einen militärischen Konflikt eine Rolle spielen könnten. Und deswegen alles, was eben militärisch verwertbar wäre, muss eben besser geschützt werden. Und auch die Daten der Bürger hier müssen besser geschützt werden. Deswegen bin ich dagegen, dass TikTok hier verwendet wird. Europa sollte ein eigenes Programm machen, ähnlich wie TikTok, wo die Leute das verwenden können, kostenlos, damit die Daten nicht von China abgegriffen werden können.
Vielen Dank, Herr Staatssekretär.
Herzlichen Dank, Herr Abgeordneter, für die Frage. Ich möchte nur betonen, dass ich glaube, dass USA und Europa sehr, sehr viele Werte teilen, auch sehr, sehr viele Grundsätze von Demokratie und Freiheit teilen. Deshalb habe ich es damals auch für richtig empfunden, dass wir einen gemeinsamen Wirtschaftsraum bilden, um nicht sagen wir mal, auszugrenzen, sondern dass wir auch gemeinsam versuchen, auf dem Weg der Beziehungen zwischen USA und Europa gemeinsam unsere Handelsintensität auszubauen, aber auch gemeinsame Standards zu finden, auch gerade im Bereich des Datenschutzes, der auch Datensicherheit beispielsweise, um damit auch ein Stück weit auch unsere Werte, unsere Grundsätze auch ein Stück weit nicht in unserem Wirtschaftsraum zu stärken, sondern auch dafür zu sorgen, dass andere Wirtschaftsräume unseren Werten sich annähern und vielleicht sogar unseren Werten sogar die Werte sogar teilen. Das war für mich auch einer der größten oder wichtigsten Gründe, das Thema TTIP damals auch mit voller Überzeugung zu unterstützen. Nun ist es alles aber auch ein Stück weit natürlich auch jetzt vergossene Milch. Ich glaube, dass das Thema TTIP derzeit keine Rolle spielt, aber ich glaube dennoch, dass wir schon erkennen müssen, dass die USA ein ganz, ganz wichtiger Partner für uns ist, sowohl von den Handelsbeziehungen her, aber auch von den gemeinsamen Werten her, und dass auch dieser gemeinsame Wirtschaftsraum auch eine gewisse Gegenmacht zu China gebildet hätte und damit, glaube ich, eher zu mehr Demokratie und mehr Freiheit geführt hätte als zu weniger.
Vielen Dank. Die letzte Frage des heutigen Tages stellt der Kollege Abgeordnete Trittin für die Bündnis 90 Die Grünen.
Herr Wilke, wir haben hier in diesem Raum zwei Anhörungen gehabt zum Auswärtigen Ausschuss zu der Frage Huawei. In keiner dieser Anhörungen haben eingeladete Experten das bestätigen können, was Sie gesagt haben, dass nämlich Daten abgeflossen seien. Anders als in der Richtung der USA und den institutionell eingebauten Backdoors in allen US-geführten Programmen. Sind Sie auch der Auffassung, dass man diese Programme verbieten sollte?
Welche Programme?
Ja, Word zum Beispiel.
Nein, gut.
Ganz einfach.
Ja, man sollte zumindest die Programme verbieten, die einen Datenabfluss in Richtung China ermöglichen.
Ich wollte aber noch eine zweite Frage stellen.
Ja, die darf ich jetzt stellen. Mit
Datenabfluss, die kostenlos ist. Ja. Man bezahlt die nicht
dann Daten. Also vielleicht lassen wir den Petenten dann auf diese Frage gleich antworten. Ich wollte aber noch eine Frage an Herrn Bareis stellen, die damit im Zusammenhang steht. Nur zur Vollständigkeit halber, das größte deutsche Familienunternehmen ist Volkswagen. Die betreiben in Urumqi eine Fabrik, und dem der Vorwurf existiert, dass das hier so ist. Und vielleicht gehen Sie dem mal nach. Was ich Sie aber fragen wollte, ist etwas anderes. Wir sind ja nicht nur von undemokratischen, autoritären Staaten bedroht in unserer wirtschaftlichen Resilienz. Wir haben einen Verbündeten, der uns nennt, wir seien schlimmer als China. Das ist die USA, der darauf reagiert mit Sanktionen gegen unsere Wirtschaft, aber auch mit Sanktionen gegenüber den Chinesen. Meine Frage an Sie ist eigentlich, welche Folgen sehen Sie eigentlich für die deutsche Wirtschaft, wenn die Sanktionseskalation der USA gegenüber China sich weiter fortsetzt und dann beispielsweise es auch zu Verwendungsverboten, Finanzierungsverboten innerhalb der Europäischen Union und innerhalb Deutschlands kommt?
Vielen Dank. Herr Bareis, Staatssekretär, bitte.
Herzlichen Dank für die Frage, lieber Trittin. Ich glaube, dass ich jetzt keine Äußerung machen will zu Äußerungen von Präsident Donald Trump. Ich glaube, dass die USA sehr, sehr vielfältig ist, dass auch durchaus auch da im Senat, im Kongress durchaus andere Stimmen da sind. Ich glaube, dass unsere gemeinsame Partnerschaft hier auf größerem, sagen wir, aufbaut als auf einem Präsidenten, der vielleicht durchaus im Affekt und in gewissen Situationen durchaus auch Äußerungen macht, die ich auch nicht begrüßen kann. Darüber hinaus möchte ich sagen, dass in der Tat wir natürlich auch das mit Sorge betrachten, was da in den USA passiert, auch die derzeitigen Störungen der Handelsbeziehungen passiert, dass wir auch da, und das wissen Sie ja auch, dass wir da intensiv auch uns dagegen verwehren, dass wir auch da Einflussnahme auf unsere Souveränität auch entsprechend auch vornehmen, dass es nicht sein kann, beispielsweise, dass man uns mit Sanktionen entsprechend auch belegt, was das Thema, was andere Handelsbeziehungen zu anderen Ländern, wie es Russland beispielsweise angeht, im Bereich Nord Stream. Auch da haben wir ganz intensiv diskutiert, wie da entsprechend auch unsere Meinung aussieht. Und wir wollen unseren eigenen Weg gehen mit unseren Partnern, aber unseren eigenen Weg gehen, unsere eigenen Werte, unsere Grundsätze und unsere Gesetzgebung auch verteidigen. Und ich glaube, da sind wir gemeinsam mit unseren europäischen Partnern intensiv dran. Und dazu dient auch die derzeitige Ratspräsidentschaft, uns da intensiv abzustimmen, auch da gemeinsam eine Stimme zu geben, nicht nur gegenüber China, sondern auch gegenüber anderen Partnern in der Welt, auch gegenüber USA beispielsweise.
Vielen herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende der heutigen öffentlichen Sitzung anbelangt. Ich danke Ihnen, Herr Wilke, für Ihr Kommen. Ihnen, Herr Staatssekretär, ebenso für Ihr Kommen und den Mitarbeitern des Hauses. Ihre Petition werden wir jetzt entsprechend bearbeiten. Auch die anderen Petitionen für die Zuschauer zur Information werden wir nach entsprechender Beratung im Ausschuss abschließen bzw. das Verfahren hier weiter vollziehen. Ich bedanke mich für Ihr Kommen und schließe die Sitzung. Auf Wiedersehen.